Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 11. Ich bin Jan Götze und Folge 11 mache ich natürlich wie die anderen 10 Folgen auch nicht alleine, denn mit mir hier im Raum am Tisch sitzt Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen, ich bin auch wieder dabei. Heute haben wir wie so oft mal wieder eine Premiere, nämlich heute haben wir den ersten Power-Kombi bei uns im Podcast. Kombis sind ja allgemein in Deutschland wirklich sehr beliebt und ich glaube gerade Power-Kombis kommen schon bei vielen wirklich gut an. Deswegen hoffe ich mal, dass es wirklich für viele interessant werden könnte.
Ja, und es ist ein Auto, was vielleicht viele nicht so ganz auf dem Schirm haben, denn man denkt, glaube ich, in erster Linie immer an den großen Bruder. Das ist so der Power-Kombi schlechthin. Aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Sound, also Sound ab.
Ja, ich würde sagen, gut gestartet, stark abgenommen.
Ja, es ist ein schwieriger Sound, finde ich. Also wenn man mir den jetzt vorspielen würde, ich glaube nicht, dass ich da jetzt so direkt drauf kommen würde. Man hört, glaube ich, ziemlich klar raus, dass es kein V8 ist. Mhm. Also bleibt eigentlich nur ein Sechszylinder. Das stimmt auch. Und du hast schon gesagt, untenrum ist er recht dumpf so. Obenrum wird es dann ein bisschen dünner. Er sprotzelt so ein ganz kleines bisschen. Ja, okay. Und man muss auch dazu sagen, er hat auch einen Softlimiter.
Ja, natürlich, wie so oft.
Aber wir haben uns da wieder einmal, also ich, besonders viel Mühe gegeben, dass wir da nicht so einfach stumpf so reinjallern, sondern
schade
dass wir
eigentlich
halt so ein bisschen drumrum kommen um den Softlimiter. Denn das ist ja leider, leider heutzutage ja ein Feature, was oft irgendwie verbaut wird. Ich glaube, alle Petrolheads sind sich da einig, das bringt gar nichts.
Nee, das ist eine Funktion, die wirklich kein Mensch braucht.
Okay, jetzt haben wir lange genug drumherum geredet. Jetzt hattet ihr genügend Zeit, falls ihr das macht, mitzurätseln, welches Auto das denn nur sein mag. Und wir lüften das Geheimnis. Luca, du darfst.
Ja, und zwar heute haben wir ein Audi RS4 Avant der Baureihe B9. Wir sprechen also von der vierten Generation des RS4 inzwischen. Wie man schon am Baucode hören kann, gibt es natürlich ein paar mehr Generationen vom A4. Aber vom RS4 ist es erst die vierte Generation.
Genau. Und der Audi RS4, der ist wahrscheinlich den meisten von euch ein Begriff. Der erste RS4, der hat ja mittlerweile Legendenstatus. Das kann man nicht anders sagen. Das ist der B5 aus dem Jahr 1999. Ich hatte das Glück, dieses Auto schon mal fahren zu dürfen. Also wirklich eine Legende unter den Power-Kombis. Den gab es damals nur als Avant. Den gab es auch nur sehr kurz. Heutzutage wirklich sehr gesucht, ist auch ein beliebtes Tuning-Objekt. Gut und gerne werden da mal richtig viel Leistungen rausgeholt. Dann gab es ein paar Jahre Pause bis 2005. Da kam der RS4 B7 auf den Markt. Und der war besonders, nicht nur wegen seines Motors, sondern weil es diesen RS4 nicht nur als Avant gab. Den B5 gab es nur als Avant und auch die Nachfolger gab es immer nur als Avant, aber den B7, den gab es als Avant, als Limo und als Cabrio.
Da sind sie mal wirklich in die Vollen gegangen, ne?
Ja, haben sich dann aber scheinbar auch schnell auf ihre Kerntugend besonnen und haben dann gesagt, ja gut, das war ein schönes Experiment, aber beim B8, der 2012 auf den Markt kam, ja, da haben sie sich dann gedacht, komm, wir gehen wieder zurück zu unseren Wurzeln, der kommt nur als Avant.
Ja. Vermutlich auch, weil es halt dann den A5 bzw. RS5 dann halt gab, ne?
Genau.
Der hat das ja so ein bisschen übernommen, weil wenn man so überlegt, ich finde den RS4 als Cabrio, hat man jetzt nicht so ultra selten gesehen. Ich finde, den gab es schon hier und da mal, ne?
Weißt du noch, in Bremen,
der Gelbe.
Gelbes Cabrio, das kommt jetzt wieder aus unserer Spotting-Zeit, gab es ein gelbes RS4 B7 Cabrio, das relativ regelmäßig damals, als das Auto neu war, durch Bremen gefahren ist. Und man kann, glaube ich, sagen, dieses Auto klingt so brutal, also richtig, richtig gut. Liegt halt daran, das Ding hat einen 4,2 Liter V8 Sauger. immer gut, ne? Ja, wissen ja. wir ja. Und der Sound, den man aus diesem Auto rausholen konnte, auch total Audi-untypisch. Ne? Eigentlich ja eher so ein bisschen zurückhaltend, immer so dezent sportlich. Aber bei dem Auto, da ging richtig was.
Ja, also der hat natürlich auch was an der Abgasanlage verändert gehabt. Ne? Der klang jetzt nicht serienmäßig so krass. Mich hat der immer so ein bisschen an Maserati erinnert. Ich finde der von Weiden, genau, wie so ein Gran Turismo S, finde ich, klang der immer. Also der klang wirklich richtig Sahne.
Ja, und vor allen Dingen war der sonst optisch komplett Serie, ne? Also nichts dran verbastelt oder so, einfach nur bisschen modifizierte Abgasanlage. Und ja, dann war das wirklich ein richtig, richtig schönes Auto. Und auch der B8, also der Nachfolger, wie gesagt, den gab es dann ab 2012 wieder nur als Avant. Der hatte auch noch einen V8-Sauger, ne? Also das war die Zeit, wo Audi auf V8-Sauger gesetzt hat, hatten sie ja dann auch im R8. Und mit dem B9, müssen wir sagen, also mit dem Auto, das wir gefahren sind, sind sie streng genommen ja wieder zurück zu den Wurzeln gekehrt. Denn da haben sie wieder auf einen V6 Biturbo wie einst beim B5 gesetzt. Und da haben wir jetzt ja gerade schon gehört, wie der klingt. Also, ja, da muss man so ehrlich sein, die V8, die klang einfach deutlich besser.
Das war ja irgendwie klar, ne? Das ist ja heutzutage bei fast jedem Modell irgendwie so, dass die Vorgänger eher besser klingen. Nicht nur unbedingt, weil es halt vielleicht dann auch Sauger waren. Oftmals ist ja jetzt auch mittlerweile durch die ganzen Regularien, dass es halt einfach schwierig wird, dann auch wirklich was rauszukitzeln. Ne?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, so rein vom Gefühl her ist der B9 eigentlich wieder mehr Audi so. Ist wie gesagt näher dran wieder am Original, nicht nur vom Motorenkonzept, auch vom Sound her ist einfach so ein bisschen dezenter wieder. Und das ist ja eigentlich das, wo zumindest in meinen Augen Audi immer für steht. Wie sich das dann fährt, das klären wir ja heute. Jetzt schauen wir einfach noch mal kurz auf die Historie. Also, er wurde 2017 auf der IAA präsentiert, der RS4 B9. Auch wenn es langweilig klingt, aber auch auf der Messe war ich. Ne? Also, ich bin wie so ein Opa. Ne? Ich
kann damals immer sagen, noch in Frankfurt, ne? Das war noch die gute Messe.
Das war noch die richtige IAA, nicht die IAA Mobility. Ich fühle mich dann immer richtig alt. Ne? Also, ja, da war ich damals.
Ja.
So, und ich sage das jetzt ja andauernd, also schon häufiger hier im Podcast zumindest. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch gut daran, als dieses Auto ganz frisch vorgestellt wurde. In den Handel kam der RS4 dann Anfang 2018. Das ist jetzt ja auch schon über 6 Jahre her. Und es gab relativ schnell ein kleines Facelift. Das ist allerdings wirklich sehr dezent ausgefallen, also nur so ein ganz paar Veränderungen. Das war nämlich schon im Frühjahr 2020.
Ja. Das ist echt sehr schnell, ne? Also so einen Zyklus hat man eigentlich nicht oft, aber man muss dazu sagen, es liegt vermutlich daran, dass der A4, der normale, halt schon ein bisschen länger auf dem Markt war und der dann natürlich langsam mal ein Facelift bekommen musste und dann wurde der RS4 dementsprechend logischerweise auch dann direkt angepasst, ne? Damit er nicht das alte Gesicht noch hat, das wäre ja auch ein bisschen komisch.
Ja, das stimmt. Und was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat jetzt hier in Vorbereitung auf den Podcast, laut Konfigurator ist der RS4 auch noch, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, erhältlich. Er ist noch im Konfigurator mit Preis und allem. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt nicht zu viel vorweg, wenn wir sagen, das dürfte nicht mehr ganz so lange der Fall sein.
Nee, wurde jetzt ja gerade vor, weiß ich nicht, 1 oder 2 Wochen.
Ja.
Also der Nachfolger des A4, der ja zum ersten Mal nicht mehr A4 sein wird, sondern A5. Auch gar nicht verwirrend, das Ganze jetzt, wie sie sich da überlegt hatten. Aber so gesehen kann man eigentlich sagen, das wird halt der letzte RS4 seiner Art sein. Weil der Nachfolger wird halt, wenn er RS4 heißt, ist es dann irgendwie ein e-tron irgendwas gedöns. Also wird auf jeden Fall irgendein Elektroauto sein. Und mit Verbrenner wird es dann halt ein RS5 Avant sein.
Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich der letzte seiner Art. Wir müssen vielleicht noch ganz kurz, weil du es jetzt so ultraschnell erklärt hast. Ich will da jetzt mich nicht irgendwie in den Details verlieren, aber für die Leute, die das jetzt noch gar nicht mitbekommen haben, Audi krempelt mal wieder, kann man ja sagen, seine komplette Modellpalette um, hat jetzt gesagt, alle geraden Ziffern sind in Zukunft für Elektroautos reserviert. Das bedeutet also, A4 wird zum A5 und der A4 wird in Zukunft ein Elektroauto. Gleiches mit dem A6. Der A6 wird ein Elektroauto und der zukünftige A6 heißt A7. Also das ist wirklich maximal verwirrend. Ich war auch da bei der Präsentation vom neuen A5 und habe das versucht, im Video irgendwie aufzufangen. Ich glaube, das ist so, in den Marketingabteilungen überlegt sich das jemand, für die klingt es dann schlüssig und für alle anderen ist es einfach nur hardcore verwirrend. Ich weiß nur, als ich es dir erzählt habe und du mich da gefragt hast, warte mal, und was wird jetzt mit dem A7 und was ist mit dem?
Ja.
Es ist wirklich ein heilloses Durcheinander.
Ich würde gerne mal wissen, was in deren Köpfen so vor sich ging. Vor allem A4 und A6 sind ja so wirklich die gängigsten Audis. Also Den kennt jeder so gefühlt. Da muss ja kein Autofan für sein, um zu wissen, was ein A4 und ein A6 ist. Und damit bringen sie jetzt alle komplett durcheinander. Also ich verstehe es nicht. Vor allem, weil er ja immer noch den Zusatz e-tron behält.
Ja.
Der ja noch da ist. Dann denkst du, da brauchst du doch gar nicht was an den Namen ändern. Wenn der e-tron danach heißt, weißt du, es ist ein Elektroauto. Fertig.
Ja, so. Ich glaube, das Schlimmste ist dann, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ist dann tatsächlich für die armen Verkäufer. Ja,
die tun mir richtig leid.
Wo dann so ein klassischer Audi-Kunde, der irgendwie wahrscheinlich seit 3 Generationen A4 fährt, kommt rein und sagt, schönen guten Tag, ich hätte gerne den neuen A4. Und dann sagen sie, ja, nee, dann also meinen sie den A5. Nee, ich meine den A4. Ja, nee, also wenn sie dann den A4 wollen, dann müssen sie jetzt in Zukunft einen A5 bestellen. Nein, aber ich bin ja immer A4 gefahren. Ja, das ist jetzt ein Elektroauto. Nee, ein Elektroauto möchte ich ja nicht.
Ja, genau, das wird so ein Endlos-Ding. Das tut mir so leid, wirklich.
Und endlich in der Matrix gefahren. Ja, das ist krank. Ja, also das ist wirklich maximal verwirrend. Und ich will jetzt hier irgendwie nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da vielleicht auch noch mal wieder was dran ändert. Weil, ja, auch das haben wir jetzt ja schon mitbekommen. Es gibt auch Hersteller, die machen dann auch da mal wieder den Step zurück und sagen, ja, okay, war doch nicht so gut, wie wir das hier alles benannt haben. Mhm. Ja, es ist schwierig, aber das ist was für eine andere Folge vielleicht, wer weiß. Heute bleiben wir noch mal klassisch. Mhm. Und das kommt uns beiden ja zugute, ne?
Klassisch ist immer gut.
Wir sind ja immer klassisch unterwegs, ne?
Das können wir.
Also bleiben wir noch mal klassisch beim Audi RS4, der noch einen Verbrenner hat. Das können wir schon mal alles vorwegnehmen. So weit, so gut. Und dieses Auto, das wollen wir zumindest an dieser Stelle auch erwähnen, wurde uns von Auto Weber aus Beckum zur Verfügung gestellt. Das ist also ein Vorführwagen, deshalb wird es an dieser Stelle auch keine Sprachnachrichten geben. Nichtsdestotrotz möchten wir uns hier natürlich bedanken bei Philipp. Philipp kennt ihr vielleicht, wenn ihr die Folge 3 gehört habt. Philipp ist der Besitzer des RS3 Performance, den wir da gefahren sind. Der arbeitet bei Auto Weber und der hat uns dieses Auto zur Verfügung gestellt. Und da geht ein großer Dank raus. Und falls ihr mal schauen wollt, was die so immer am Start haben, und ich kann euch sagen, was so RS-Modelle angeht und auch R8, da ist Auto Weber immer richtig krass ausgestattet, ne?
Ja, ich glaube, da gibt's, also kann man glaube ich so behaupten, in Deutschland gibt's glaube ich keinen Händler, wo so viele RS-Modelle erstmal sind und dann auch noch in so wilden Konfigurationen. Also das zu 100% nicht.
Ja, also da sind teilweise, ich weiß noch so, zu Hochzeiten hatten sie da 20, 25 R8 auf dem Hof stehen und dann irgendwie mehr als die Hälfte davon in Exclusive-Lackierung. Also da ist wirklich richtig was los. Wenn ihr euch darüber mal einen Überblick verschaffen wollt, dann schaut gerne mal bei Instagram vorbei, @autowebersport, alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr sehen, was die alles am Start haben. Wie gesagt, wirklich krass konfigurierte RS-Modelle, aber auch krass konfigurierte normale Modelle. Und das ist hier unbezahlte Werbung. Ich bin selber Kunde bei Auto Weber, bin hochzufrieden. Und deshalb lasst gerne ein Follow von uns da. Und wenn ihr schon bei Instagram seid, dann schaut ihr natürlich auch bei uns vorbei. @Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Und da seht ihr dann auch, welche Farbe und Konfiguration unser Auto hat. Und wir können schon mal sagen, es ist sehr speziell.
Ist nicht von der Stange.
Nix irgendwie schwarz oder silber. So, ich würde sagen, das reicht als Einleitung. Und jetzt springen wir ins Designkapitel.
Design.
Da würde ich jetzt ganz gerne erstmal einmal ganz kurz mit dem normalen A4-Kombi starten. Also noch dem herkömmlichen A4-Kombi, ne?
Ja.
Wenn man den so vor Augen hat, ist das ja erstmal grundsätzlich ein ziemlich schlichtes, dezentes Auto. Ich würde fast sagen, es geht Richtung langweilig. Nicht negativ gemeint, aber es ist halt jetzt nicht wirklich aufregend.
Nö, überhaupt nicht.
Genau. Und das ist, finde ich, beim RS4 halt einfach komplett anders. Also es wird ein komplett anderes Auto, einfach durch die Veränderungen, die da vorgenommen wurden.
Ja, das stimmt. Also der RS4, da haben sie wirklich für so ein Topmodell sich richtig Mühe gegeben. Also gerade außen ist da sehr viel verändert worden, was dem Auto natürlich auch gut tut. Und klar, so ein A4, der ist jetzt alles andere als ein aufregendes Auto. Ein RS4 ist rein optisch gesehen schon mal eine andere Hausnummer, da gebe ich dir recht.
Obwohl er ja grundsätzlich immer noch, sag ich mal, schon noch dezent ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen R6 daneben stellt, der sieht ja schon noch mal sehr, also deutlich lauter aus, sag ich mal, vom Design.
Oder ein M3 Touring.
Oder ein M3 Touring, ja, genau. Aber trotzdem, man sieht ihm halt an, das ist schon was Kraftvolles, das ist was Besonderes.
Ja, also wenn man es jetzt so in Marketing-Sprech ausdrucken würde, würde ich sagen so dezent sportlich.
Ja.
Ich muss tatsächlich sagen, dafür, dass das Auto, also der RS4 B9, ja schon 7 Jahre alt ist, ne, finde ich, das Design wirkt aber nicht überholt. Nee. Also es wirkt jetzt nicht so, dass man denkt, oh, okay, der hat aber die besten Jahre hinter sich, da steht jetzt wahrscheinlich bald das neue Modell vor der Tür.
Ich glaube, das hat bei Audi wirklich viel mit dieser Scheinwerfertechnik zu tun. Ja. Weil die halt immer so ein bisschen der Zeit voraus sind, hat man immer das Gefühl, dass die Autos halt immer noch brandaktuell sind, weil andere vielleicht 2-3 Jahre später erst solche verrückten Konfigurationen bei den Scheinwerfern dann haben oder ja, Tagverleuchten und so weiter, also womit die da rumspielen. Und dadurch sieht die halt immer noch ziemlich aktuell aus.
Ja, du sagst es. Und dann können wir eigentlich auch direkt da schön reinstarten in die Details, denn unser Auto hatte Matrix-LED-Scheinwerfer. Die sind aufpreispflichtig, auch beim RS4. Serie sind LED-Scheinwerfer. Allerdings finde ich, für Matrix-LED-Scheinwerfer geht der Aufpreis in Ordnung, 880 Euro. Und die haben eben diese ganz spezifische Leuchtgrafik an der Front. Man sieht oben wie so, ja, auch das ist eigentlich Marketing-Sprech, aber damit es vielleicht anschaulich wird, versuche ich es so auszudrücken, wie so Augenbrauen, ne?
Ja,
so Augenbrauen genau. Oben drüber, so 5 Striche, LED-Striche und dann außen so ein Haken.
Ich würde sagen, das ist die moderne Interpretation vom bösen Blick.
Meinst du? Dann ist es aber gut gelungen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber daran erkennt man unter anderem auch das Facelift-Modell direkt von vorne, denn vor Facelift hatte noch etwas andere Scheinwerfer. Das ist also so ein Hingucker.
Und das finde ich ja ganz witzig bei den Scheinwerfern, weil das Vor-Facelift hatte ja noch so einen Knick drin.
Ja.
Die sind jetzt ja, sag ich mal, von der Grundform beim Facelift sind ja eigentlich relativ plump, sag ich mal. Und trotzdem sehen die irgendwie spannender und interessanter aus als die alten Scheinwerfer.
Ja.
Was ja eigentlich irgendwie ein bisschen konträr ist. Weil viel Design ist ja, sag ich mal, bei der Grundform der Leuchte nicht drin. Aber dadurch, dass innen drin so viel los ist, sieht es halt schon wieder frischer und irgendwie besser aus.
Ja, aber du hast es ja gerade schon gesagt. Und wir haben es, glaube ich, auch schon beim RS3 gesagt. Was so Scheinwerfertechnik angeht, Lichttechnik allgemein, da ist Audi wirklich, gefühlt ist das so in meinem Kopf mit dem ersten R8, ne? Mhm. Als es diese Punkt-LED-Tagfahrlichter gab. Das war damals ungesehen krass neu. Alle haben gesagt, wow, wie sieht das denn aus? Und seitdem haben das natürlich andere auch adaptiert, klar. Aber Audi hat immer wieder es geschafft, irgendwelche Neuerungen in Serie zu bringen. Ob das der dynamische Blinker war, war Audi auch der erste. Dann mittlerweile haben es alle. Und immer wieder gibt es neue Techniken oder Technologien, gerade was halt die Scheinwerfer angeht. Und das ist schon so das Steckenpferd.
Mhm. Den geht die Kreativität auf jeden Fall nicht aus, muss man wirklich sagen. Also an die Abteilung gehen wirklich Props raus.
Ja, jetzt auch beim neuen A5 kann ich auch ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Da haben sie jetzt ja sogar es geschafft, hinten in die Rückleuchten. Das sind OLED-Rückleuchten der zweiten Generation, wie sie sagen. Und da kannst du wirklich, da werden so einzelne Elemente angezeigt. Beispielsweise bei einer starken Bremsung wird dann ein Dreieck, wie so ein Ausrufe, also wie so ein Achtungsdreieck, in die Leuchten projiziert, damit die Hinterherfahrenden sehen, oha, der bremst richtig stark oder so. Mhm. Und die haben sogar es geschafft, so eine, wie so eine Tagfahr-Signatur zu haben, wo die Leuchten sich so ganz leicht bewegen, wie so lebendig. So
pulsieren
so
ein bisschen, genau. Ja, pulsieren nicht, aber ja.
Das sieht so aus, als würde die Leuchte halt lebendig sein. Mhm. Und das sogar zu homologieren. Und da, wir wissen ja gerade in Deutschland, so beleuchtete Zeichen und so ist ja schon schwierig genug. Also ja, ich glaube, dass da schon sehr viel Arbeit immer reinfließt. Aber man muss ja auch sagen, es ist krass, dass denen immer wieder was Neues einfällt. Weil ich würde irgendwann sagen, okay, was wollen wir denn jetzt noch machen? So, ja. Gefühlt sind wir am Ende, aber es kommt immer noch
was. Wenn man wirklich überlegt, wann der erste R8 rauskam und seitdem haben sie immer wieder irgendwelche Ideen mit reingebracht, immer wieder was Neues, das ist schon krass.
Ja, finde ich auch. Abseits der Scheinwerfer haben wir natürlich den bekannten Single-Frame-Kühlergrill, also dieser große Kühlergrill, den man wirklich auch schon seit Jahren von Audi kennt, immer mal wieder ein bisschen angepasst. In diesem Fall beim RS4 schwarz gehalten. Und das ist auch so RS-typisch oben drüber, also quasi zwischen Grill und Motorhaube, so 3 angedeutete Luftschlitze. Das ist ja deren Reminiszenz an den Sportquattro.
Auch hatten das wir haben schon wir, beim RS3 gesagt, ne?
Genau, ist, richtig, ja. Haben wir da schon gesagt. Da sind sie auch immer ganz stolz drauf. Das sind so Kleinigkeiten, wo man dann sagt, okay, hier haben wir eine Hommage geschaffen. Ja, ob es nun auffällt oder nicht, es ist, finde ich, einmal ein ganz netter Touch. Wenn wir jetzt weitergehen, finde ich, ist noch speziell, also wir bleiben noch mal an der Front, aber mal wagen mal so einen kleinen Blick rum. Und da ist mir aufgefallen, und das ist schon spezifisch für den RS4, an den Scheinwerfern außen sind ja wie so angedeutete Luftschlitze, ne?
Genau, die in den Kotflügel so integriert sind, weil er ja nun mal, das hat man noch gar nicht angesprochen, etwas breiter ist, hat so sehr ausgestellte Kotflügel.
Die sogenannten Quattro Blister.
Genau, genau die. Und da haben sie so im Prinzip den Scheinwerfer so ein bisschen künstlich verlängert. Also auf den ersten Blick fällt das gar nicht so auf, aber der Scheinwerfer hat genau die gleiche Form wie beim normalen A4, ist nicht größer geworden. Aber beim RS4 hat er halt durch diese kleinen, ja, Lufteinlässe, vermeintlichen Lufteinlässe, das sind ja wieder keine echten.
Fake.
Kennen wir ja. Sieht es halt so ein bisschen breiter gezogen aus. Und das gibt dem Ganzen von vorne dann noch mal so ein bisschen aggressiveren Look.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine ganz charmante Lösung, um eben den Standardscheinwerfer an diese RS-Karosse anzupassen. Und da sind wir jetzt bei einem Punkt, ich glaube, wir sind uns da einig, ohne dass wir vorher drüber gesprochen haben, dass sie diese Quattro-Blister, also diese ausgestellten Kotflügel, wirklich quasi spezifisch für den RS4 geschaffen haben. Vorne wie hinten. Mhm. Das ist sehr gut.
Ja, das ist richtig gut. Und wenn wir schon dabei sind, da können wir, finde ich, auch schon zu der hinteren Verbreiterung kommen. Und du hast ja vorhin so den M3 Touring mit reingebracht in den Vergleich. Und da, finde ich, löst Audi das immer deutlich besser als jetzt zum Beispiel BMW, dass auch die Tür verbreitert ist.
Ja.
Weil bei BMW wird halt einfach ganz normal die gleiche Tür wie beim normalen 3er Touring übernommen. Und dadurch entsteht so ein unschöner Knick im Seitenteil hinten, weil die Tür halt schmal ist und dann auf einmal dieses breite Seitenteil kommt. Und gerade so das Licht bricht sich da so übelst dran. Und dadurch, finde ich, sieht das immer auf den ersten Blick aus, dass du denkst, das ist irgendwie eine Delle drin, das wäre gegen Pfeilheimer gesetzt, ist so seitlich. Das finde ich überhaupt nicht schön gelöst. Ich mag den M3 Touring wirklich gerne, aber ich finde, Audi macht das viel, viel schöner, dass die halt wirklich auch die Tür hinten verbreitern. Klar, es ist eine Kostenfrage, definitiv, aber das spricht halt für Audi, dass sie diese Kosten in Kauf nehmen und sagen, so sieht's halt wirklich stimmig aus.
Absolut. Also ich meine, da haben wir auch schon untereinander privat häufig drüber gesprochen. Mercedes löst das auch nicht schön. Nee. So, meistens wird das Auto vorne verbreitert und hinten wird es schmal.
Gar nicht.
Ja. So, hinten ist es dann, also C63 ist auch ein bestes Beispiel so. Und das sieht einfach immer nur halbgar aus, muss man leider so sagen. Und wenn man so ein Topmodell hat und sich, ich meine, ganz am Ende des Tages ist es, glaube ich, wahrscheinlich den meisten Kunden, egal ob das 2000 Euro mehr kostet, aber wenn es dafür dann wirklich zu 100% durchdacht ist und auch umgesetzt ist, ist es einfach besser. Und das Auto, egal aus welcher Perspektive du jetzt da drauf schaust, sieht einfach bullig aus.
Ja, und wie aus einem Guss. Also es passt alles. Sieht nicht aus, als wenn da irgendwie ein Seitenteil nochmal rangesetzt wurde nachträglich, sondern das ist halt einfach stimmig.
Ja, also da sind wir uns einig. Da gehen Props raus an Audi, dass sie da wirklich ganze Arbeit geleistet haben und sich nicht gedacht haben, Front, geben wir uns richtig Mühe und hinten, na gut, komm, fällt keinem auf.
Eben, merkt schon niemand. Und da, wo wir gerade eben diese Lufteinlässe erwähnt haben, haben sie es ja hinten genauso gemacht, quasi als Luftauslass dann bei der Rückleuchte, ist auch so integriert im Seitenteil dann hinten. Auch nochmal so eine optische Verlängerung, Verbreiterung von der Heckleuchte dann in Form eines Luftauslasses, der auch da natürlich wieder nicht echt ist, ne?
Ja, also das wäre dann wahrscheinlich wirklich 110%, wenn man die jetzt noch echt gemacht hätte. Aber immerhin haben sie sich halt zumindest Gedanken drüber gemacht und überlegt, wie man das zumindest schön in das bestehende Design irgendwie integrieren kann. Bevor wir jetzt am Heck komplett weitermachen, würde ich aber noch einmal ganz kurz zwei, drei Worte zum Profil verlieren. An und für sich ist das Profil total schnörkellos, alles gut durchdesignt, so finde ich. Zwei Sachen, die ich noch erwähnen möchte. Einmal, unser Fahrzeug hatte das Carbon-Paket verbaut. Das heißt, unten im Seitenschweller sind so Einleger in Carbon drin, relativ dezent. Und da können wir auch sagen, vorne an der Front haben wir auch vorne unterhalb des Kühlergrills haben wir auch nochmal einen Carbon-Einleger und außen in den Lufteinlässen, da sind auch nochmal so zwei kleine Carbon-Teile. Das sieht natürlich schön aus, sieht edel aus, es ist glänzendes Carbon, kein mattes Carbon, hat aber auch seinen Preis. Also es kostet mal eben kurz 4000 Euro, dieses Carbon-Paket.
Man muss aber dazu sagen, dadurch, dass unser Wagen eine helle Farbe hatte, ohne die jetzt schon zu nennen, aber wir hatten eine helle Farbe, ist das echt ein richtig schöner Kontrast. Also es sticht richtig raus. Ich glaube, wenn du jetzt ein schwarzes oder graues Auto hättest, dann wären das wirklich 4000 Euro, die so ein bisschen, ja, für die Katze ist übertrieben, aber die nicht wirklich bemerkt werden, glaube ich. Aber da in dem Fall passt das schon sehr, sehr gut.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und das zweite Detail, was ich noch ansprechen möchte, ich weiß, jetzt werden einige vielleicht schon lachen, die Türgriffe.
Natürlich. Wie konnte ich da nicht drauf kommen?
Der Wagen hat Bügelgriffe und alle, die nicht die erste Folge von Achtung Fahrspaß hören, die werden wissen, ich bin großer Freund von Bügelgriffen und das finde ich super. Und warum erwähne ich das nochmal so explizit, außer dass ich halt einen Fetisch dafür habe? Der neue A5, der hat keine Bügelgriffe mehr. Der hat versenkte Türgriffe, wo du so reingreifen musst. Grundsätzlich funktioniert das alles auch, aber es sind halt keine Bügelgriffe. Und Bügelgriffe sind einfach die Macht. Kannst dir sagen, was du willst.
Ja, wie gesagt, mir ist es nach wie vor egal, aber wenn es dich freut, freut es mich auch.
Okay, dann springen wir jetzt einmal zum Heck zurück. Da waren wir ja gerade schon. Auch da kann man, glaube ich, grundsätzlich sagen, das ist relativ clean designt. Wir haben einen Dachkantenspoiler, der aber dezent ist, meiner Meinung nach. Also für so ein RS-Modell auf jeden Fall. Wir haben dunkle Rückleuchten. Und auch da sieht man an der Leuchtgrafik wieder ganz gut das Facelift-Modell. Die haben eben eine neue Lichtsignatur bekommen ab 2020. Und dann unten in die Schürze geschaut, da ist dann eben doch typisch RS-mäßig eben ein bisschen mehr los. Wir haben RS-Endrohre, also oval, links und rechts. Haben ja eigentlich fast alle RS-Modelle, außer der RS4B5. Der hatte ja zwar schon zwei ovale Rohre, aber noch auf der Fahrerseite und deutlich kleiner auch. In unserem Fall waren diese Endrohre schwarz. Das ist ein Hinweis darauf, dass die RS-Sportabgasanlage an Bord ist. Ja, aber viel mehr hätte ich jetzt nicht zum Heck. Hast du noch was?
Man könnte noch mal erwähnen, dass der Diffusor halt auch noch mal so in Carbon gehalten ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin gesagt hatten.
Nee.
Also der umrahmt ja noch mal so ein bisschen den Auspuff. Aber auch das sticht jetzt nicht übelst ins Auge. Ist auch eher so ein kleines Detail halt, ne?
Ja, und damit kommen wir zum eigentlichen Highlight, zumindest optisch, an unserem Testwagen, also dem Vorführwagen von Auto Weber. Das ist die Lackierung, denn das ist eine Individuallackierung von Audi Exclusive.
Und zwar nicht irgendeine von Audi, eine besondere Farbe von Audi, sondern es ist tatsächlich eine Farbe von Fiat. Das ist nämlich Mokka Latte. Besser könnte man die Farbe eigentlich auch nicht beschreiben als Mokka Latte, das passt schon wirklich gut. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber diese Individuallackierung kannst du wirklich bei jedem Audi für 3.100 Euro, ich weiß nicht, ist es bei jedem Auto gleich?
Nee, ich glaube, die Preise variieren.
Variieren schon, okay.
Ja.
Aber auf jeden Fall kannst du für 3.100 Euro jede Uni- oder Metallic-Lackierung auch von verschiedenen Herstellern, auch von anderen Herstellern einfach wählen. Klar, du musst eine Freigabe bekommen. Bei manchen ist es schwieriger, bei manchen einfacher. Aber du kannst im Prinzip erstmal hinkommen und sagen, ich fand die Farbe von dem und dem Hersteller mega cool. Könnt ihr mir die einfach auf den Wagen klatschen? Und das für das Geld. Also wenn man an andere Hersteller denkt, ist das schon wirklich fast ein Schnapper, könnte man sagen.
Ja, also und das ist auch so ein Punkt. Ich habe da schon ganz, ganz viel mit Philipp drüber gesprochen, weil Philipp eben davon sehr viel Gebrauch macht, eben gerade bei so besonderen Autos. Und ich finde auch, dass Audi, und ich habe da auch schon mit Pressesprechern von Audi drüber gesprochen, die bewerben das meiner Meinung nach viel zu wenig. Das ist ja so ein super Feature für einen eigentlich überschaubaren Preis. Kannst du jetzt sagen, ich möchte ein Giallo Triplo Strato von Ferrari haben, dann fragt Audi das an, also der Händler fragt das bei Audi an und wenn das eine Freigabe erhält, da geht es immer um Kapazitäten und Produktionsstraßen, weil das Auto wird dann rausgezogen aus der normalen Produktion, wird woanders lackiert und so. Und dann, wenn du da das Go bekommst, dann hast du einfach deinen A3 beispielsweise in einer Ferrari-Farbe. Ich finde das so hammermäßig und wenn ich Audi wäre, würde ich das wirklich immer und immer wieder irgendwo bewerben, damit die Leute das halt wissen, weil ich glaube, dass einfach bis heute das so wenig Leute wissen und man da halt, ja, du kannst ja halt dein komplett eigenes Auto machen, was es so zu 100% nicht ein zweites Mal geben wird.
Ja, das ist halt eine richtig coole Option und wir hatten das ja auch schon bei ein paar Autos mal erwähnt. Heutzutage hat man bei den meisten Herstellern wirklich super wenig Auswahl bei den Farben und wenn ich jetzt auch so im RS4-Konfigurator geguckt habe, was so die normalen Farben angeht, da ist ja nichts bei.
Nee.
Also überhaupt keine spannenden Farben. Also eigentlich hast du nur 17 verschiedene Grau- und Silbertöne, Weiß, Schwarz und das war's so nach dem Motto. Und du kannst einfach für den schmalen, in Anführungsstrichen, Aufpreis, kannst du sämtliche Farben nehmen. Super geile Option und irgendwie weiß das kaum jemand.
Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn du dann davor stehst vor dieser Entscheidung, also mein A3, den ich habe, da hatten wir halt die, oder da habe ich das halt angefragt, ob das geht und es geht auch beim A3, macht halt niemand beim A3, aber ich schon. Und wenn du dann plötzlich da stehst und du kannst erstmal sagen, theoretisch geht jede Farbe, ist zumindest erstmal in der Theorie möglich. Ob es dann umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Aber plötzlich hast du da auf einmal so eine Welt vor dir und du denkst so, was soll ich machen? So, und dann überlegst du, okay, könnte das zu dem Auto passen, könnte das zu dem Auto passen? Und du kannst dich ja nicht nur auf die Audi-Farben konzentrieren, sondern du kannst alles nehmen, theoretisch. Also ich sag euch, Freunde, das ist hammermäßig. Und wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch in Zukunft einen neuen Audi zu kaufen und Bock habt auf irgendwie ja individuelle Konfiguration, fragt das bei eurem Händler an, wenn er es nicht von sich aus anbietet, weil das ist wirklich, wirklich eine richtig coole Option. So, Mokka Latte, Luca hat es gesagt, besser geht es eigentlich nicht zu beschreiben. Ich versuch's trotzdem, es ist ein ziemlich kräftiger Beige-Ton.
Ja.
In unserem Fall also B5 beiges Auto mit sehr vielen schwarzen Akzenten. Das Optikpaket schwarz ist serienmäßig beim RS4, aber, und das wissen dann auch nicht alle, dann sind eben einzelne Dinge trotzdem noch verchromt. Beispielsweise die Audi-Ringe im Kühlergrill vorne. Wer jetzt sagt, das ist aber nicht so mein Style, der kann das Optikpaket schwarz plus bestellen für 300 Euro. Mhm. Und dann kannst du eben auch vorne die Ringe in schwarz bekommen und hast hinten auch die RS4-Schriftzüge, die sind sonst auch chrom umrandet, hast du dann auch in schwarz.
Da bleibt gar nichts mehr in Chrom dann wirklich übrig.
Da ist wirklich all black everything. Das hatte unser Fahrzeug. Und dazu passend hatte es schwarze 20-Zoll-Felgen. Audi sagt dazu 5-Segment-Speichen Evo.
Ah, die.
Kann man sich richtig was darunter vorstellen, ne?
Ja. Und da muss ich auch sagen, es ist ja aktuell so ein übelster Trend, dass alles von schwarzen Felgen weggeht und alle nur noch irgendwie silberne Felgen feiern. Und ich finde, das ist extrem halt spec-abhängig, weil bei dem Auto, muss ich sagen, würden silberne Felgen gefühlt überhaupt nicht passen.
Es ist witzig, dass du das sagst, weil, also ich bin, aber ich muss sagen, ich war schon ein bisschen vor dem Trend, ganz ehrlich. Ich fand schon länger silberne Felgen cool. Aber wie du sagst, es ist halt extrem abhängig von der Fahrzeugfarbe und auch von der restlichen Konfiguration. Jetzt haben wir hier gerade gesagt, alles ist schwarz. Wenn du da jetzt silberne Felgen draufpackst, mit schwarzen Felgen sieht es richtig gut aus. Willst du noch kurz die Dimensionen nennen? Weil da fragen uns ja manchmal dann Leute.
Ja, in dem Fall haben wir 275, 30, eher 20, wie bereits gesagt, rundum. Also keine Mischbereifung. Und man muss dazu sagen, ist im Prinzip schon mal fürs Fahrkapitel ganz wichtig eigentlich, das zu benennen. Wir hatten in dem Fall Winterreifen drauf, die Continental Winterkontakt. Liegt aber daran, dass wir den Wagen nämlich schon vor einer guten Weile gefahren sind. Ich glaube, das war im März, ne? Anfang März irgendwie um den Dreh.
Ja, im März.
Genau, also es war jetzt noch nicht so warm da und dementsprechend nachvollziehbar, dass natürlich noch Winterreifen montiert waren auf dem Vorführwagen. Ja, liegt einfach nur daran, dass wir so ein bisschen eine gute Durchmischung haben wollten und nicht am Anfang direkt erstmal 5 Audis raushauen. Und dementsprechend sind wir den schon vor einer Weile gefahren und trotzdem kommt er erst in Folge 11.
Genau, also da wollen wir so offen mit euch sein, um da zumindest diese Transparenz zu schaffen. Natürlich fahren wir manchmal einfach auch mehrere Autos in kürzester Zeit, wo wir dann aber sagen, die jetzt alle hintereinander rauszubringen, wäre ja auch irgendwie langweilig. Hätten wir jetzt in Folge 3 den RS3 gemacht und in Folge 4 den RS4, ja, dann hätten wir uns halt relativ schnell gedoppelt. Einige von euch hätten gesagt, oh, wieder ein Audi. Von daher versuchen wir das natürlich ein bisschen zu strecken oder halt aufzuteilen. Aber das hat ja nichts mit der Qualität oder so zu tun. Wir machen uns ja unsere Notizen und können uns doch, ich glaube, das gilt für uns beide, ganz gut dran erinnern, wie so ein Auto fährt, ne?
Ich habe gar keinen Plan mehr.
Ja gut, aber jetzt
hier irgendwas.
Das hat ja nichts mit der Zeit zu tun. Eben. Ich möchte noch eine ganz kurze Sache zu den Felgen sagen. Ich weiß gar nicht, wie du das siehst. Ich bin im Konfigurator gewesen, habe mal geschaut. Serienmäßig sind auf dem RS4 19-Zoll-Felgen, so mit 10 Speichen. Relativ schlichte Felgen. Und ich muss tatsächlich sagen, für eine Standardfelge sieht die auch ganz gut aus. Es ist eher selten, weil meistens habe ich das Gefühl, dass die Hersteller bewusst die Standardfelgen extra unattraktiv designen, damit man halt eine Aufpreisfelge nimmt.
Ferrari.
Zum Beispiel. So. Und hier habe ich gedacht, ich finde diese Standardfelge tatsächlich auch ganz gut. Also würde jetzt zu dem Spec gar nicht passen, weil es sie eben nur in Silber gibt. Aber grundsätzlich eigentlich eine schicke Felge.
Ja. So ein gedehntes Jahr, sag ich mal. Also ich finde jetzt auch nicht per se hässlich, aber also die würde ich auf gar keinen Fall wählen.
Ja. Aber gut. Ich würde es halt ein bisschen spec-abhängig machen und natürlich auch geldbeutelabhängig. Aber ich glaube, jetzt haben wir relativ viel über die Optik gesagt. Ich finde so, um aus dem Kapitel auszusteigen, kann man es ganz gut zusammenfassen. Sportlich dezent haben wir am Anfang gesagt. Wenn man jetzt diese beiden Autos einfach so vor seinem imaginären Auge vor sich oder nebeneinander hat, M3 Touring, RS4, dann ist der RS4 wirklich deutlich zurückhaltender. Ne?
Ja, also
wenn du die beiden Autos jetzt so dir vorstellst, allein die Front beim M3, klar, mit der Riesenniere, aber auch hinten mit Diffusor, Vierrohrauspuff beim M3, das ist schon deutlich lauter.
Ja, komplett. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Deswegen glaube ich, wird es auch gar nicht so viele Leute geben, die zwischen den beiden entscheiden. Ich glaube, entweder bist du der Typ M3 Touring oder du bist der Typ RS4 Avant, aber ich glaube, es gibt wenige, die sagen, gefällt mir beides mega gut, ich weiß gar nicht genau, was ich nehme.
Ja, wahrscheinlich nicht, da hast du recht. Und C63, 9C63 lassen wir einfach mal weg, ne?
Da gibt's einen, ja. Nichts von gehört.
Wenn man sich das Straßenbild anguckt, gibt's wirklich keinen. Nee,
gefühlt gibt's die echt nie, ne? Wenn, dann sind's immer Vorführer. Ja. Also ich privat zugelassen, habe ich vielleicht 2 gesehen bis jetzt. Und die haben sich wahrscheinlich auch verklickt oder so. Okay, nee, wir wollen jetzt ja nicht komplett hier bashen, aber.
Okay, bevor es ausartet, würde ich sagen, wir steigen ein.
Innenraum.
Also auch da muss man ja sagen, der A4 B9, der ist jetzt ja grundsätzlich schon ziemlich in die Jahre gekommen, ne? Mhm. Und der RS4, haben wir jetzt nun auch schon mehrfach gesagt, ist halt auch schon 7 Jahre alt. Klar, es gab einen Facelift, da wurden ein paar Kleinigkeiten verändert, aber gerade im Innenraum merkt man grundsätzlich, ja, das ist jetzt nicht mehr das Allerfrischeste.
Ja, ich würde ein bisschen weitergehen. Also ich finde wirklich, dass im ersten Moment denkst du, ist das wirklich ein aktuelles Auto? Also das, was du eben bei der Optik außen genannt hattest, trifft auf den Innenraum, finde ich halt überhaupt nicht zu, dass du denkst, okay, das ist noch komplett brandaktuell.
Ja, nee, also bin ich bei dir. Wie gesagt, dass es brandaktuell ist, würde ich gar nicht sagen. Aber umgekehrt, da bin ich jetzt mal auf deine Meinung gespannt, ist es, finde ich, von der Generation ein bisschen so wie jetzt beim Ibiza aus der letzten Folge. Es ist ja eigentlich für mich zumindest auch da diese gute Generation. Diese Generation, wo halt alles Wichtige an Bord ist, was man braucht, aber halt nicht too much.
Ja, es war mir klar, dass du das sagen wirst und mir geht's halt genauso. Das ist ja das Ding so. Ich möchte auch nicht immer zustimmen, aber es ist halt so, dass diese neuen Interieure sind halt überhaupt nicht mein Geschmack mit diesen 1 Million Displays und sonst was. Ich finde auch, das ist noch das gute Interieur. Aber wenn man es halt so betrachtet und wenn man so ein übelster Technik-Freak jetzt ist oder irgendwie halt immer das Neueste braucht, es sieht halt alt aus. Ich find's gut. Ich mag halt eher alte Interieure, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich will immer das Frischeste haben, das ist es nicht.
Nee, das stimmt. Ja. Aber das ist ja, das liegt ja in der Natur der Sache. Wenn das Auto 7 Jahre alt ist, kann es halt kaum noch frisch sein. Lass uns mal auf die Basics konzentrieren. Also erstmal können wir vielleicht schon mal sagen, als wir das Auto gefahren sind, waren so ungefähr 12.000 Kilometer auf dem Tacho. So viel hatte der Wagen gelaufen. Einfach nur, damit mir das mal so vor Augen habt. Es war jetzt nicht brandneu, aber war jetzt auch nicht ausgenudelt oder so. Wenn wir jetzt auf dem Fahrersitz Platz nehmen. S-Sportsitze sind serienmäßig beim RS4. Man kann optional auch noch Komfortsitze bestellen. Die erkennt man in erster Linie daran, dass sie eine separate Kopfstütze haben. Bei den S-Sportsitzen ist die Kopfstütze integriert. Das heißt, wenn ihr mal so ein Auto seht und ihr guckt da rein und der hat integrierte Kopfstützen, dann ist das der serienmäßige Sportsitz. Schalensitze gab es dann erst später, ziemlich zum Ende hin, optional in Paketen, Competition und Competition Plus. Da konnte man dann noch Schalensitze bestellen. Für den normalen RS4 gab es die nicht. Also da konnte man eben nur zwischen Sport- und Komfortsitzen wählen. Ich muss sagen, Sportsitze passen hervorragend zu dem Auto. Also ich bin ein Riesenfreund von Schalensitzen. Das ist, glaube ich, gut rübergekommen bisher in den vergangenen Folgen. Und auch im RS3 habe ich ja die Schalensitze abgefeiert. Beim RS4 sage ich, diese Sportsitze, die sind richtig gut. Die sind sportlich, ja, aber sehr bequem.
Saßt du denn schon mal in einem RS4 mit den Schalensitzen?
Nee, aber es sind die gleichen Sitze wie im RS3.
Ja gut, aber wie die sich halt anfühlen im RS4, das ist halt die Frage, so sage ich mal. Den ja, Sitz kennt man grundsätzlich.
Der Sitz ist ja immer der gleiche bei Audi, also die haben ja nur den Schalensitz. Von daher würde sicherlich auch passen, aber rein so vom Charakter her ist für mich der RS4 halt so ein Auto, womit ich halt lange Strecken fahren möchte. Und dann brauche ich jetzt in so einem Auto nicht unbedingt einen Schalensitz. Und im RS6 zum Beispiel gab es den dann ja auch im GT, da saß ich schon drin. Das passt auch, klar. Mhm. Aber dieser Sportsitz, es ist genauso, wie ich einen Alpina beispielsweise ja auch nicht mit dem Schalensitz fahren wollen würde.
Ja.
Das ist für mich immer sehr autoabhängig. Und so ein RS3 ist halt noch irgendwie so ein Kompaktsportler. Da würde ich das sagen, passt es besser.
Nee, verstehe ich komplett. Ich glaube aber, der Optik würde es trotzdem gut tun.
Ja, Optik, ich glaube,
es würde geil aussehen.
Optik ist immer gut bei Schalensitzen. Und die sind ja auch per se nicht unbequem. Aber beim RS4 würde ich immer sagen, ich glaube tatsächlich, selbst wenn ich die Wahl hätte, würde ich die Sportsitze konfigurieren. In unserem
das
Fall,
mal aus deinem Mund höre, du.
Ja, selten. Ja.
Das ist echt wirklich
selten,
verrückt.
Ja. In unserem Fall Volllederausstattung. Also die gibt es sonst auch so mit Alcantara auf den Sitzbahnen. In unserem Fall Vollleder mit Wabensteppung. Das ist ja auch so ein typisches Audi-Ding. Helle Naht. Ich weiß gar nicht, ist es weiß, ist es silber?
Ich glaube, bei den Optionen stand, glaube ich, grau.
Ich habe ja hier noch den
Zettel. Ja, du hast ja den Zettel da noch. Ich meine, stand grau oder irgendwie sowas
ja,
drauf.
Ja, grau. Du hast recht. Ja, also graue Naht. Auf jeden Fall. Also optisch auf jeden Fall hervorgehoben.
Genau. Aber wo du gerade sagst, Vollleder, das wäre das Einzige, was ich tatsächlich am Speck so, vom Grund nicht, dass ich den jetzt selber so specken würde mit diesem Mokka-Latte und sowas. Ich finde, der ist sehr stimmig gespeckt. Aber ich glaube, dadurch, dass er ein Alcantara-Lenkrad hat, haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt gehabt, aber dass er ein Alcantara-Lenkrad hat, hätte ich eher die Sitzbahn auch in Alcantara genommen. Ich glaube, das wäre ein bisschen stimmiger gewesen, in meinen Augen.
Ja, also würde sicherlich auch gut passen. Aber ich finde jetzt Vollleder in dem Fall auch nicht schlecht.
Nein, schlecht. Also von schlecht reden wir gar nicht. Nur, es geht halt wirklich darum, wenn ich denke, so, damit es wirklich richtig stimmig wäre, also perfekt stimmig wäre, in meinen Augen wäre da vielleicht ein Alcantara-Sitz noch ein bisschen besser gewesen.
Kann aber da aus eigener Erfahrung aus dem A3 sagen, ist Alcantara ist halt übel anfällig auf den Dingern. Ne? Da musst du halt permanent sauber machen und so. Da ist das Vollleder immer ein bisschen entspannter.
Ja.
Okay, dann schauen wir mal aufs Lenkrad. Du hast ja gerade schon gesagt, also Alcantara-Lenkrad. Da sind wir beide große Fans von.
Mhm.
In unserem Fall unten abgeflacht. Das kostet Aufpreis beim RS4. Also sonst ist es ein rundes, klassisch rundes Lenkrad. In unserem Fall eben unten abgeflacht. Viel mehr gibt es nicht zu sagen, außer natürlich, es hat noch die richtigen Tasten.
Oh ja. Aber was sagst du grundsätzlich eigentlich zu abgeflachten Lenkrädern?
Ich weiß, dass da immer so übelste Diskussionen drüber entfachen. Ich tatsächlich muss sagen, ich finde sie eigentlich ganz gut.
Also ich muss sagen, ich finde es bei Audi viel besser als die Runden tatsächlich. Ich finde, es sieht immer deutlich besser aus. Bei anderen Herstellern, also zum Beispiel bei BMW, finde ich es nicht so geil, wenn die abgeflacht sind. Also es kommt irgendwie extrem aufs Auto drauf an.
Vielleicht ist es auch eine Gewohnheitssache.
Kann auch sein, ja.
Zum Beispiel Porsche bietet es nicht an. Wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, in so einem GT3 hast du irgendwie ein unten abgeflachtes Lenkrad, würde ich sagen, irgendwie passt es nicht.
Nee,
ja. Vom Gedankengang her.
Und weil Audi das schon so lange im Angebot hat, ist es vielleicht einfach fürs Auge einfach stimmig. Dann,
genau, ne? Das wahrscheinlich. Kann sein, ja. Verglichen mit vielen BMWs auf jeden Fall das Lenkrad nicht so dick aufgepolstert. Und da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich finde das ja ganz angenehm, wenn es nicht so ultra dick aufgepolstert ist. Dir war das ja egal, oder wie war das?
Ja, genau. Muss einfach gut in der Hand liegen. Das kann man gar nicht so pauschal einfach sagen, ob es jetzt dünn gut ist oder dick gut ist.
Und lag das gut in der Hand
beim RS4? Das lag gut in der Hand.
Sehr gut. Wenn man jetzt hinter das Lenkrad schaut, da haben wir in unserem Fall ja alles digital, also 12,3 Zoll Virtual Cockpit Plus mit RS-Layout, heißt diese Option, kostet 750 €. Ist auch richtig cool, also kann man verschiedene Modi wählen, wie man das von Audi kennt. Auch ganz schön animiert mit so Schaltblitzen und kannst hier halt unterschiedliche Skalen für die Drehzahl anzeigen. Also wirklich cool und da kann man echt rumspielen. Aber, und da war ich richtig überrascht, als ich im Konfigurator war, und das habe ich dir gerade eben noch gezeigt, bevor wir hier gestartet haben mit der Aufnahme, man kann den RS4 auch mit analogen Instrumenten noch bekommen.
Wusste ich auch nicht.
Total krass. Also wirklich ganz klassisch analoge Instrumente mit grauem Ziffernblatt und in der Mitte halt einem Display dann. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich besser finde. Ich mag es einfach klassisch in dem Fall. Wobei ich auch sagen muss, dass das Virtual Cockpit natürlich schon seine Vorteile hat, weil man sich eben viele verschiedene Dinge anzeigen lassen kann.
Bei Audi ist das ja auch tatsächlich ganz gut gelöst, finde ich. Also das Virtual Cockpit ist da schon echt gut. Ich glaube aber, ich würde tatsächlich zu den klassischen tendieren, weil es einfach zu dem Interieur auch irgendwie noch gut passt.
Ja, wahrscheinlich hat man dann am Ende ein unverkäufliches Auto.
Das kann sein, ja.
Weil ja, alle sagen, oh, hat er vergessen los, hier. Ja. Was sagst du denn zur Haptik und zur Materialauswahl?
Das ist witzigerweise der erste Punkt, den ich hier notiert habe. Der Materialmix und diese ganze Haptik und wie sich alles anfühlt, ist einfach echt eine sehr hohe Klasse, würde ich sagen. Also du hast nicht das Gefühl, als wenn du eigentlich in der Mittelklasse unterwegs bist. Es könnte auch deutlich drüber sein. Also egal, wo du hinpackst, also ich habe zumindest keine Ecke gefunden, wo ich gedacht habe, okay, damit bin ich jetzt unzufrieden. Es fühlt sich alles mega gut an, es fühlt sich alles mega fest an auch. Du hast nicht das Gefühl, wenn du so ein bisschen drauf drückst, dass es knarzt oder sonst irgendwas, gerade wenn er dann vielleicht mal ein bisschen älter wird. Also wirklich ist in alle Richtungen mega gut.
Ja, bin ich auch vollkommen bei dir. Und wir haben ja in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal gesagt, dass wir das Gefühl haben, dass bei modernen Autos, also wirklich so die aktuellste Autogeneration, wirklich deutlich spürbar ist, dass immer mehr der Rotstift angesetzt wird. Mhm. Ne? Und ich meine, es gibt ja auch bei Instagram rauf und runter Reels, also Mercedes kassiert da gerade ordentlich, wo halt viele Leute irgendwie so auf Plastikteile drücken und das knatscht übelste Sorte in wirklich hochwertigen Autos, so ja. SL oder GT. Und da hat man auch hier, auch da wiederholen wir uns, aber hat man auch hier noch das Gefühl, nicht nur vom Layout, auch von der Haptik ist das halt noch die gute Cockpit-Generation.
Genau, ich glaube, der profitiert wirklich davon, dass es noch das alte Cockpit ist. So, also ohne jetzt zu wissen, wie es beim neuen dann sein wird. Aber ich habe das Gefühl, dass es halt qualitativ nicht unbedingt aufwärts geht bei vielen.
Ja, und das Gleiche gilt auch für die Bedienung. Denn auch hier klingen wir jetzt wieder wie die Rentner. Aber man hat eben eine schöne Mischung aus Tasten, Knöpfen und Touch. Aber eben nicht nur Touch. Beispielsweise einfach, bestes Beispiel ist, finde ich, die Klimabedienung. Du hast noch klassische Klimaregler, wo du einfach intuitiv kälter oder wärmer stellen kannst, ohne dass du da irgendwie touchen musst, sliden musst, nicht findest, wo du slidest oder so.
Du musst
so.
Nicht mal den Blick von der Straße abwenden, du hast einfach einen Drehregler, drehst nach links, geht runter, fertig. Ja. Ganz einfach.
Richtig. Und das ist so, bei Audi muss man auch noch sagen, dieser Drehregler macht auch noch wirklich so einen haptischen, geilen Sound. Ne? Mhm. So jede einzelne Stufe, das ist schon richtig gut. Eine Stufe darunter hast du noch eine Leiste mit Tasten, einerseits für die Fahrmodi, aber auch für Start-Stopp. Alles ist einfach zu verstehen, gut beschriftet. Jeder findet sich da zurecht.
Mhm. Und auch die Tasten fühlen sich wieder so an, dass du sagst, okay, da kannst du auch 5 Millionen Mal noch draufdrücken und die fühlen sich immer noch vernünftig an. Die geben so ein bisschen Feedback und sind richtig stabil, nicht so labberig wie bei manch neueren Modellen.
Und das ist ja das, wofür Audi auch gefühlt neben ihrer Lichtsignatur Jahre oder Jahrzehnte lang wirklich immer wieder gelobt wurde, wo sie ganz, ganz vorne mit dabei waren und man sagt, okay, so stelle ich mir halt ein Audi vor, ne?
Mhm.
Das erfüllt der RS4 auf jeden Fall alles noch. Wenn man jetzt einmal noch weiter in die Mittelkonsole schaut, klar, beim Navi, da merkt man dann eben dann doch, okay, das ist halt eben jetzt nicht die neueste Generation, 10,1 Zoll ist das groß. Es ist schon nicht mehr ins Cockpit so eingelassen, wie beispielsweise beim A3 oder auch RS3. Es ist schon so ein bisschen aufgesetzt. Also sieht jetzt nicht so stylisch aus, finde ich. Mhm. Dafür ist es einfach zu bedienen.
Ja, und ich finde, obwohl es nur 10,1 Zoll ist, sieht es schon fast ein bisschen zu groß aus.
Ja, und das sagen wir bei 10,1 Zoll. Und heutzutage ist ja 15 Zoll eher so der Standard mittlerweile. Ja. Also gerade in der Klasse. Also auch da ändern sich die Zeiten. Jetzt haben wir sehr, sehr viel gelobt. Ich habe aber tatsächlich eine Sache, die mir nicht so gut gefällt. Optisch vor allem. Der Gangwallhebel. Ich finde der Gangwallhebel, also von der Bedienung her, fein, alles gut. Es ist auch nicht der Shift-by-Wire-Nupsi, den ich ja auch schon das ein oder andere Mal hier angemerkt habe. Im Gegenteil, der wirkt mir, also dieser Gangwallhebel wirkt mir irgendwie viel zu klobig und echt 0,0 sportlich. Das ist wirklich wie so ein Quader, da kannst du auch schön die Hand so drauflegen. Und der passt, also Audi verbaut den auch im A8 zum Beispiel oder im Q8. Da finde ich, passt der super. Da denkst du so, okay, das ist ein massives Auto, da brauche ich so einen massiven Hebel. Aber sie verbauen ja den gleichen Hebel auch im R8. Und das regt mich richtig auf. Weil ich finde, in so sportlichen Autos passt doch nicht so ein übelst klobiger Hebel.
Ja, also ja, vielleicht rein optisch hast du vielleicht recht. Ich finde, der liegt halt echt gut in der Hand. Also du weißt direkt, wo du hingreifen musst. Das ist nicht wie bei diesen kleinen, wo du sagst, ja, keine Ahnung, wo der gerade ist. Ich glaube, ich mag den.
Wie gesagt, ich mag den auch. Im A8 und im Q8 mag ich den auch. Aber in so sportlichen Autos hätte ich doch gerne etwas irgendwie, ja, filigranere Lösung.
Aber vielleicht ist es auch wirklich nur, weil man es mittlerweile nicht mehr so gewohnt ist. Vielleicht wirkt er deswegen so riesig irgendwie. Aber weiß nicht, früher war es ja jetzt nicht. Also es ist jetzt nicht ein Riesenklopper so quasi. Weiß nicht, ich finde es nicht schlimm.
Da hätte ich zum Beispiel lieber wie so vor in der Vorgängergeneration vom A3, dass du halt so einen richtigen Hebel, so wie Porsche es beispielsweise macht beim GT3, der aussieht wie ein Schaltknopf, wo du dann halt den nach hinten richtig ziehst und so in so Gassen. Sowas ist für mich eher sportlich als so ein Quader, wo du so deine Hand drauflegst.
Aber dann müsste er theoretisch ein bisschen weiter vorne positioniert sein, wo die Getränkehalter sind. Das passt dann ja auch wieder nicht so richtig.
Da hätte ich halt ein bisschen mehr Mühe geben müssen.
Naja, da kommen wir nicht zusammen. Also, und vor allem, ich finde auch so, wenn du halt wirklich entspannt gerade fährst, kannst du da gut so die Hand drauf ablegen, weil der so schön breit ist. Also, ich mag das. Ich finde den nicht schlecht, nö.
Ja, okay, kommen wir nicht zusammen. Was die Ausstattung angeht, ja, da müssen wir, glaube ich, nur ganz kurz sagen, also, das Ding ist voll. Ich glaube, da hat Philipp sämtliche Kreuze gesetzt, die so gingen. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht jedes einzelne Detail hier aufzählen. Was richtig cool ist, ist das Bang & Olufsen 3D-Soundsystem. Das klingt richtig gut, finde ich sehr gut. Head-Up-Display bin ich persönlich ein sehr großer Freund von, würde ich auch immer konfigurieren, auch sehr gut. Und ein Punkt, da nehme ich schon ein bisschen was aus dem Fahren vorweg, das Auto hat Akustikverglasung. Das ist ein Extra, was ganz, ganz wenig Leute immer bestellen, was aber wirklich einen enormen Unterschied macht. Also wenn man Akustikverglasung haben kann, würde ich immer Akustikverglasung nehmen, weil man eben doch nochmal einen Komfortzugewinn hat.
Und auch wieder, bringt wieder so ein Gefühl von einem hochwertigeren Auto. Also absolut. Könnte auch wieder eine Klasse darüber sein.
Richtig. Dann noch einmal der Vollständigkeit halber, auch wenn das jetzt nichts mit dem RS4 an sich zu tun hat, Platz auf der Rückbank, ich habe mich da hingesetzt für die Fotos, ja, A4 typisch, also da findet man auch mit 1,83, so groß bin ich, ausreichend Platz, da kann man lange Strecken mit zurücklegen, es ist halt, hinten ist es halt wirklich ein Standard A4, da hat man ordentlich Platz.
Ja, kann ich nicht zu sagen, ich war nicht auf der Rückbank, es war halt noch einer der ersten Autos, die wir getestet haben, da hatte ich das noch nicht auf dem Zettel, mittlerweile denke ich ja dran, ich weiß ja, das muss ja auch mit angesprochen werden. Werde ich in Zukunft auch weiterhin machen, aber in dem Fall saß ich auf jeden Fall nicht hin.
Okay, aber Kofferraum haben wir uns noch angeschaut.
Mhm.
Auch der ist identisch zum normalen A4. 495 Liter im Standard, ja, im Standardmaß. Und wenn man die Rücksitze umklappt, dann sind es 1495 Liter.
Exakt 1000 Liter Zugewinn.
Ja, und da kann man ja zumindest schon mal sagen, der neue A5 Avant, der ja dann der Nachfolger vom A4 Avant ist, ihr denkt dran, der hat einen kleineren Kofferraum. Obwohl das Auto deutlich größer ist.
So muss es sein.
Das ist Fortschritt.
Ja, top.
Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt quasi eine Überleitung geschaffen mit einzelnen Daten, Zahlen vom Kofferraum. Und jetzt kommen wir zu den technischen Daten.
Technische Daten.
Ja, fangen wir mit dem Motor an. Wir haben hier einen 2,9 Liter V6 Biturbo mit dem internen Motorcode VW EA839. Den gibt es auch noch ein paar anderen Modellen.
Porsche Panamera
zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Ja, leistet in dem Fall 450 PS und hat 600 Newtonmeter. Die liegen an zwischen 2.000 und 5.000 Umdrehungen. Hat immer eine 8-Gang-Wandlerautomatik, was ja relativ untypisch heutzutage ist für ein sportliches Auto. Die meisten haben ja eher ein Doppelkupplungsgetriebe. In dem Fall ist noch eine Wandlerautomatik verbaut.
Genau. Außerdem haben wir immer Allradantrieb, also klar, Quattro. Und immer ein selbstsperrendes Mittendifferential beim RS4 an Bord. Und beim Motor muss man ja zumindest noch mal sagen, auch wenn ich es eingangs schon mal gesagt habe, ich werd nicht müde, das noch mal zu erwähnen, es ist ja quasi ein Schritt zurück zu den Wurzeln. Der B5 RS4 hatte auch einen V6 Biturbo. Hier haben wir also wieder einen V6 Biturbo. Ich finde das eigentlich ganz charmant, auch wenn natürlich, wie gesagt, der V8 von allein vom Klang eine andere Liga war. Fahrleistung haben wir auch. 0 auf 100, 4,1 Sekunden, Topspeed 250 km/h abgeriegelt. Es gibt aber die Möglichkeit, diese Abriegelung auf 280 zu erhöhen im RS-Dynamik-Paket. Und es gab dann später, ich habe es vorhin schon einmal kurz angedeutet, auch noch das Competition und das Competition Plus-Paket. Und dann war sogar eine Anhebung auf 290 km/h möglich. Und auch da ist noch nicht Schluss, denn relativ frisch hat Audi ja den RS4 Edition 25 Years auf den Markt gebracht, also ein Sondermodell zum 25-jährigen Jubiläum. Der hat auch erstmals, muss man sagen, beim RS4 mehr Leistung, 20 PS mehr, 470 PS. Und der darf sogar 300 km/h fahren.
Also mit diesen Abregelungen zu spielen, das liebt Audi irgendwie, ne?
Ja, ja.
Das Gleiche hatten wir ja schon beim RS3 eigentlich, dass man auch irgendwie 74 verschiedene Varianten hatte. Ja, und beim RS4 machen sie genauso weiter.
Richtig. Und dieser RS4 Edition 25 Years, das will ich nur noch kurz der Vollständigkeit halber erwähnen. Ich finde den richtig geil, weil den gibt es auch in Gelb. Und zwar schon ab Werk, also ein bisschen wie das Original. Der hat auch Schalensitze und so, auch da so angelehnt an den B5. 250 Stück gibt es davon für Europa. Und der Preis, und da solltet ihr euch jetzt wirklich hinsetzen, falls ihr gerade nicht sitzt, 142.905 Euro. Also wirklich alles andere als günstig. Vor allen Dingen, wenn ich euch jetzt sage, was so ein normaler RS4 in der Basis kostet. 87.500 Euro.
Ja, ganz kleiner Unterschied.
Ja, also nur eben 55.000 Euro Aufpreis für das Sondermodell.
Aber, wenn wir jetzt mal unser Exemplar anschauen, der ist auch alles andere als günstig, ne? Da wurden ja auch ein paar Kreuze gesetzt, wie wir schon gesagt hatten.
Ich glaube, es wurde ja umgekehrt gemacht. Es wurden alle Kreuze gesetzt und wenn, dann einfach nur einige weggemacht.
Das kann auch sein, ja.
Das ist auf jeden Fall einfacher.
Ja, auf jeden Fall. Und da ist man gar nicht mehr so weit weg von dem Sondermodell.
Das stimmt.
Weil wir sind jetzt nämlich hier bei dem Wagen, reden wir wirklich von einer UPE von 128.466, aber inklusive Winterkompletträder. Das muss man dazu sagen, ne?
Aha, immerhin.
Also alles drin.
Ja, man muss sagen, das ist wirklich abnormal viel Geld. Auch da 40.000 Euro an extra stecken da drin. Und da muss man jetzt sagen, wenn man jetzt wirklich das mal ganz objektiv betrachtet, das ist schon fast RS6-Niveau. Ne? Mhm. Und ja, das ist einfach heftig, kann man nicht anders ausdrücken. Um das Ganze ein bisschen ja wieder einzudämmen oder abzufangen, wenn man jetzt mal auf dem Gebrauchtwagenmarkt schaut, da gibt es den RS4 tatsächlich, wie ich finde, schon zu relativ fairen Preisen. Erstmal eine relativ große Auswahl und RS4 B9, die starten so bei um und bei 50.000 Euro. Da kriegt man dann so Exemplare mit mittlerer Ausstattung und ungefähr 100.000 Kilometern. Wenn man jetzt ungefähr 10.000 Euro mehr einplant, ab 10.000 Euro mehr, also ab 60, da kriegst du dann auch schon Exemplare mit 50.000, 60.000 Kilometern. Und das ist dann natürlich schon wieder ein etwas anderer, eine etwas andere Hausnummer als 100, knapp 130.
Ja, stimmt schon. Aber es spricht ja nicht unbedingt für die Wertbeständigkeit bei dem Wagen, ne?
Nee, muss man ja, aber auch das muss man natürlich fairerweise sagen. Wenn man jetzt mal im Straßenbild schaut, Das Auto ist nicht beliebt.
Nee, sieht man nicht oft.
Siehst du wirklich extrem selten. Ist dann aber natürlich nicht schlecht, wenn man halt einen Schnapp auf dem Gebrauchtwagenmarkt machen möchte.
Klar, wenn du ihn gebraucht kaufst, mega gut. Aber wenn du wirklich für 128.466 Euro dir so ein Ding gerade hingestellt hast und den nicht planst, übelst lange zu fahren, sondern nur für eine gewisse Zeit, da machst du dann aber ganz schön miese.
Das stimmt, ja. Also das können wir nicht empfehlen. Nee. So, und jetzt haben wir genug über Preise geredet. Ich würde sagen, jetzt fahren wir los.
Fahren.
Vorweg müssen wir einmal zur Einordnung nochmal sagen. Also, unser Fahrzeug hat das RS Dynamic-Paket an Bord. Das kostet 5.900 Euro. Warum sage ich das? Weil da eben gewisse Features mit drin sind, die eben ja das Fahrverhalten doch schon beeinflussen. Zum einen die Dynamiklenkung.
Ja, Dynamiklenkung.
Dynamiklenkung. Genau. Also, die Dynamiklenkung ist da drin. Wir haben das RS Sportfahrwerk Plus mit DRC, also mit Dynamic Ride Control, also adaptiven Dämpfern. Und wir haben die angesprochene Anhebung des Topspeeds auf 280. Das nur einmal für den Hinterkopf, damit ihr gleich wisst, wenn wir über das Fahrwerk beispielsweise reden oder über die Lenkung, damit ihr wisst, aha, das ist nicht serienmäßig, das ist Bestandteil des RS Dynamic-Pakets. So, und jetzt fahren wir mal entspannt los. Wir drücken also den Startknopf, haben wir auch gar nicht gesagt, wo der ist, ne? Der ist vor den Getränkehaltern in der Mittelkonsole, rot umrandet.
Sehr untypisch, genau. Aber ich würde gerne, wie immer, noch mal einen kleinen Ticken weiter vorne anfangen. Erstmal beim Einsteigen und Hinsetzen. Wir haben ja schon gesagt, die Materialauswahl ist top. Ich finde die Ergonomie genauso. Das ist das Erste, was mir auffällt, wenn man halt wirklich so sich hinsetzt und sagt, okay, ich fahre gleich los, ich stelle mir mal eben den Sitz ein, das Lenkrad und so weiter. Ich habe super schnell meine Sitzposition gefunden und das habe ich gar nicht so oft. Also ich habe oftmals, dass ich wirklich erstmal so ein bisschen rumfummel, dann fahre ich los und denke so, ah nee, doch nochmal ein bisschen anpassen, wie auch immer. Hatte ich in dem Wagen überhaupt nicht. Ich habe sofort meine Position gefunden, konnte direkt losgehen.
Sitz ganz nach oben.
Genau, sitzt ganz nach unter die Decke, richtig, genau. So Lehne komplett gerade, los
richtig
geht's.
Richtig nah dran.
Genau, ja.
Okay, ja, klar. Perfekt,
genau so. Nee, aber das ist mir direkt so als erstes positiv aufgefallen, der erste Punkt, den ich mir direkt notiert hatte, dass ich dachte, okay, ich sitze direkt sehr gut.
Und das sagst du als BMW-Fahrer.
Ja, genau. Ja, aber das sage ich auch bei meiner Größe. Also ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich bin 1,90 und dadurch habe ich habe relativ lange Beine und einen super kurzen Oberkörper. Nein, das klingt jetzt bescheiden. Nein, aber ich habe relativ lange Beine und dadurch habe ich in vielen Autos tatsächlich so ein bisschen Probleme, meine richtige Sitzposition zu finden. Und dementsprechend hat mich das sehr gefreut, dass ich es in dem Fall halt überhaupt nicht hatte.
Ja, also ich kann das auch bestätigen. Ich habe auch eine gute Sitzposition gefunden, wobei ich da sagen muss, mit 1,83, also das meiste oder das, was mich meistens stört, ist, dass ich meistens nicht tief genug sitzen kann. Ja, das war in diesem Auto auf jeden Fall alles passend. Ich fand die Sitze komfortabel, das habe ich ja schon im Innenraumkapitel gesagt. Von daher würde ich sagen, Sitz, Position, Ergonomie, Haken dran.
Genau, aber jetzt genug davon. Jetzt machen wir den Wagen endlich mal an, würde ich sagen. Ne?
Genau, wie er klingt, haben wir ja schon gehört. Erstmal dezent zumindest im Stand. Es gibt drei Fahrmodi im normalen Auswahlverfahren. Komfort, Auto und Dynamic. Das sind so erstmal die Modi, die man auswählen kann. Das ist aber noch nicht alles, denn du kannst dann noch über das Lenkrad RS1 und RS2 auswählen. Das ist ähnlich wie bei BMW M, kannst du die also selber konfigurieren. Die M1 und M2-Taste hast du hier bei Audi auch, RS1 und RS2. Die meisten konfigurieren dann wahrscheinlich sportlich und sehr sportlich da rein. Aber du kannst halt auch wirklich sagen, okay, ich möchte gewisse Faktoren auf Sport, aber andere auf Komfort, sodass du wirklich sagen kannst, du kannst dir deinen perfekten Modus so konfigurieren, wie du ihn gerne hättest. Und ihr kennt das ja schon von mir, ich versuche mich dann immer von komfortabel zu sportlich durchzufahren. Luca fährt immer auf maximal sportlich.
Genau. Ist ganz witzig, dass du es jetzt sagst. Merkt euch das, es kommt später auf jeden Fall, es wird nochmal wichtig auf jeden Fall, der Part.
So, also ich bin im Komfortmodus losgefahren und da muss ich gleich sagen, da war ich richtig angetan. Und das passiert eher selten, weil die Komfortmodi sind ja in der Regel jetzt wenig spektakulär, man hat halt eine gewisse Erwartungshaltung, dass im Regelfall halt komfortabel ist. Aber ich bin mit dem RS4 relativ lange im Komfortmodus gefahren und muss sagen, gerade auf der Autobahn fand ich den Komfortmodus richtig, richtig gut. Das Auto ist super zurückhaltend, was die Gasannahme angeht, aber auch was den Sound angeht. Und das Fahrwerk, das klingt jetzt dumm, aber das federt in Komfort meiner Meinung nach am besten. Super ausgewogen. Und man kann das Fahrwerk, also dieses Dynamic Ride Control, ebenfalls in 3 Stufen einstellen, Komfort, Auto, Dynamic. Wenn du das im Komfort hast, finde ich das wirklich richtig passend zum RS4. In Dynamic kann ich schon mal vorwegnehmen, da werden dann hydraulisch die Wankbewegungen reduziert. Und im Komfort sagt Audi selber, da soll ein besonders geschmeidiges Abrollen ja möglich sein. Und ich kann sagen, das stimmt auf jeden Fall. Also serienmäßig gibt es ein Stahlfahrwerk, das RS Sportfahrwerk, das ist immer serienmäßig. Und ich würde auf jeden Fall schon an dieser Stelle dafür plädieren, dass man diese, ich glaube 1.950 Euro sind das, für das Dynamic Ride Control Fahrwerk auf jeden Fall einplant. Es ist dieses Geld wert.
Mega witzig, dass du das jetzt so erzählst, weil da muss ich jetzt doch schon direkt von meiner Erfahrung berichten mit den verschiedenen Modi. Es war so, dass genau wie Jan es schon prophezeit hat, war ich halt erstmal im Dynamic-Modus. Muss aber dazu sagen, ich habe es nicht ganz bewusst gemacht. Ich habe irgendwie so ein bisschen rumgespielt und bin dann scheinbar im Dynamic-Modus irgendwie kleben geblieben, bin dann erstmal gefahren. Und wir sind bei meiner Tour, also wo ich dann am Steuer war, relativ schnell auf die Autobahn gefahren. Und ich habe erstmal gedacht, heilige Scheiße, was geht denn hier ab? Warum ist der denn so unnormal hart? Ich habe mich so gewundert, dachte, ey, das ist ja richtig unangenehm. Es war echt schon holprig, so das Ganze. Ich dachte, kann doch gar nicht sein. Habe ich erstmal total gewundert, bin aber auch nicht direkt auf die Idee gekommen, vielleicht einfach mal so ein bisschen am Setup rumzuspielen. Hab's dann aber irgendwann, ist mir dann natürlich da auch eingefallen. Dann bin ich halt auf den Komfortmodus gegangen, hab gedacht, krank, komplett anderes Auto. Also so eine Spreizung zwischen Dynamik und Komfort habe ich selten erlebt. Also oftmals ist es ja so ein bisschen, dass so ein Ticken straffer wird oder ein Ticken weicher wird, wie auch immer. Aber da, das war einfach, als wenn du in ein komplett anderes Auto auf einmal eingestiegen bist. Also ich war gerade in dem Moment auch bei einer etwas höheren Geschwindigkeit, jetzt nicht jenseits der 200, aber so etwas zügiger unterwegs und habe dann umgeswitcht. Auf einmal, zack, war es einfach wie, als wenn du auf so einem Teppich wärst. Das ist irgendwie krank. Doch übelst angenehm und ja, hat mir richtig gut gefallen dann in dem Moment.
Ja, also ich muss auch sagen, also selbst wenn man dann schneller fährt, diese Fahrwerkseinstellung in Dynamic, die passt nicht zum RS4, passt nicht zum Auto. Also Komfort ist da schon das Mittel der Wahl in wahrscheinlich 90% der Fälle. Und selbst wenn ich dann sportlich fahren möchte, würde ich persönlich das Fahrwerk maximal auf Auto stellen, sodass das Auto eben entscheidet, in welche Richtung es geht. Aber Dynamic ist mir persönlich viel zu hopplig.
Ja, weil der wird dann wirklich nervös, der Wagen so. Und das passt überhaupt nicht zu dem Charakter von dem Auto.
Nee, leider gar nicht. Aber immerhin hat man ja die Wahl, das auszuwählen und im Komfortmodus wirklich 10 von 10, für mich zumindest.
Absolut.
Lenkung haben wir jetzt ja schon gesagt, da ist die Dynamiklenkung an Bord. Da hat es also einfach eine etwas ja, vom Lenkeinschlag abhängige Lenkübersetzung, kann man sagen, auch an die Geschwindigkeit angepasst. Und da muss ich auch sagen, Lenkung richtig gut. Also super schönes Feedback, super linear. Kann ich gar nicht mehr zu sagen, außer dass mir die Lenkung extrem gut gefallen hat.
Mhm. Hat direkt aufgeschrieben, dass mir das halt sehr positiv aufgefallen ist, weil die halt nicht so ultra leichtgängig ist. Das ist ja oftmals bei Audi so ein bisschen so ein Problem, finde ich. Dass das so, hatte ich ja schon mal gesagt, so ein bisschen Richtung City-Lenkung geht. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Und das war da halt gar nicht. Also das Feedback war top. Die war schön so ein bisschen straffer, aber jetzt nicht schwergängig. War direkt so, dass ich dachte, Mensch, das gefällt mir aber gut.
Oh, also auch da sind wir schon wieder einig. Dann könnt noch was zur Bremse kurz sagen, denn Bremse grundsätzlich bei Audi kein unwichtiges Thema. Stahlbremsen, wer sich ein bisschen mit der Thematik bei Audi auseinandergesetzt hat, der weiß, die sind so maximal Mittel. Ich kann aus Erfahrung bei Autobild sagen, da hatten wir auch tatsächlich schon das ein oder andere Mal richtig Bremsversagen nach längerer oder stärkerer Beanspruchung.
Das ist ein gutes Gefühl, ne?
Ja, das ist super. Mhm. Also ich habe zum Glück nie selber erfahren, aber halt Kollegen, die das wirklich auf der Rennstrecke dann gefahren sind, das Auto, und dann tatsächlich auch ja irgendwann richtig krasses Fading hatten. In diesem Fall beim RS4 ist das überhaupt kein Thema, denn es ist das zweite RS-Modell hier im Podcast und es ist das zweite Modell, was eine Keramikbremse hat. In diesem Fall tatsächlich auch komplett Keramik, also vorne und hinten. Und die ist wirklich über jeden Zweifel erhaben.
Ja, also die ist auf jeden Fall komplett zuverlässig. Da hat man jetzt nicht so Angst, irgendwie, wenn man 5-mal runterbremst, dass es beim 6. Mal auch immer noch klappt. Aber warst du komplett von vorne bis hinten mit dir zufrieden oder gab es Situationen, wo du gesagt hast,
Nö, also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich sagen würde, war nicht gut.
Okay, weil bei mir ist tatsächlich aufgefallen, so ein paar Mal, wenn ich an eine Ampel rangerollt bin oder an eine T-Kreuzung und so weiter, dass die so auf diesen letzten Metern so ein bisschen ruppig zugepackt hat. Also, dass das so, dass du gar nicht so komplett geschmeidig ranfahren konntest, sondern dass du so auf einmal so das Gefühl hast, wenn du auf einmal so bupp macht und dann stehst du. Also wirklich nur so auf die letzten 2-3 Meter. Ich weiß, du guckst mich schon wieder an, so, du hast kein Gefühl im Fuß, so nach dem Motto. Aber ich habe ja linear gedrückt. Also.
Hier kommen diese Wheels in den Kopf, wo dann irgendwie so irgendwie First Time Using Ceramic Brakes in 3, 2, 1 und dann einfach so übelstes Kopfnicken, so, genau. Weil man sonst halt keine Keramik kennt.
Genau, so war das, gemacht. Ne? Ja, genau so. Das war mir klar. Das war von Anfang an klar, wenn ich das ansprechen würde, dass es dann an mir liegt quasi. Nee, aber ich habe da wirklich mal drauf geachtet. Ich habe nichts an der Fußstellung verändert und ich habe nicht doll gebremst, sondern halt ganz geschmeidig halt, wie man halt an so eine Ampel ranfährt oder T-Kreuzung oder wie auch immer. Und wie gesagt, die letzten Meter, ich dachte, hä? Das war immer so ein bisschen so ein kleines Ruppen dann.
Nee, also muss ich tatsächlich sagen, ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Okay, dann hast du es einfach drauf.
Offensichtlich. Okay, was sagst du denn zum Motor?
Wie so oft, jedes Mal, wenn wir damit starten, eigentlich, dass wir erstmal sagen, bärenstark. Nee, also wirklich ist ja super kraftvoll, dadurch, dass er auch so ein breites Drehzahlband hat, wo er die vollen Newtonmeter hat, ja, wirkt er auch so sehr erhaben einfach wieder. Also es hat einfach Bums, immer wenn man es braucht.
Ja, ich finde, trotz Turbo ist er halt nicht so überfallartig in der Kraftentfaltung, also sehr homogene Kraftentfaltung, wirklich reichlich Leistung in jeder Lebenslage vorhanden. Ich meine, klar, zwischen 2.000 und 5.000 Touren liegt halt das maximale Drehmoment an. Aber wenn man das jetzt vergleicht, nur so rein, klar, wir sind jetzt nicht hintereinander gefahren, aber vergleicht das mal mit einem M3 Competition. Klar, der hat 510 PS. Aber ich finde, da fühlt sich die Leistung im M3 krasser an. Viel krasser, auch von der Entfaltung her, weil die so, es kommt halt irgendwie sportlicher rüber, ne? Also das ist halt, es ist einfach heftiger von der Kraftentfaltung.
Ja, klar, aber es ist, glaube ich, so ein Gesamtpaket, weil es einfach ein viel aggressiveres Auto ist.
Ja.
Also der RS4 fährt sich ja nicht annähernd so, sag ich mal, in diese Richtung. Und beim M3 ist es, glaube ich, so das Ganze drumherum, dass er ja auch viel schneller am Gas, sag ich mal, ist. Also die Gasannahme ist ja auch ganz anders. Und dadurch wirkt er, glaube ich, einfach noch deutlich kraftvoller. Aber der RS4 wirkt souveräner, finde ich. Der hat natürlich nicht dieses, dass du so rumsitzt und sagst, wow, der haut mich jetzt komplett um so. Aber das würde ja auch nicht so richtig passen.
Nee, gar nicht. Aber jetzt einfach nur so rein von der Kraft, die man halt spürt als Fahrer, ist es, finde ich, schon nochmal ein deutlicher Unterschied zwischen RS4 und M3. Deutlicher, als man jetzt vielleicht nur aufgrund der 60 PS vermuten würde. Aber klar, du hast natürlich recht. Es ist ein ganz unterschiedliches Herangehen an die Leistung, wie die Leistung auch abliefert oder abgeliefert wird. Und da, finde ich, spielt aber auch wieder sehr viel, und da kommen wir dann schön zum nächsten Punkt, das Getriebe mit rein.
Ich würde aber gerne beim Motor noch mal mit reingehen, was den Sound angeht. Weil ich finde, wenn du den ein bisschen mehr trittst, also wenn du ein bisschen ambitionierter fährst, finde ich, klingt der so, ja, nee, angestrengt ist Quatsch, aber unangenehm. Also ich finde, der klingt nicht gut. Es klingt sehr digital komisch, weil da diese Soundgeneratoren kommen ja noch mit rein, aber auch der Motor an sich, du hörst es von vorne, das klingt irgendwie einfach absolut nicht gut.
Nö, also ich finde den Sound jetzt auch nicht wirklich schön, aber immerhin ist er nicht laut.
Nee, nicht so, laut, aber du merkst trotzdem, dass er wieder so verstärkt wird und aber halt schlecht verstärkt wird.
Ja, also der wird halt ein bisschen künstlich noch irgendwie unterstützt, aber das kannst du ja auch ausstellen.
Ja, weiß ich, ja.
So, und da kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe mir zum Beispiel den RS1-Modus für mich perfekt konfiguriert. Und dann kannst du das nämlich so gut es geht rausnehmen. Und dann, finde ich, ist der Sound wirklich sehr zurückhaltend für ein 450 PS Auto.
Ja, ich finde nur schade, dass es halt so, wenn du untenrum den hörst, wenn du wirklich nur so in der Stadt quasi gerade fährst und immer nur so, klar, bei, weiß ich nicht, 1,5 oder sowas immer schaltest schon so, dann klingt der so richtig dumpf, kraftvoll. Denkst du erstmal geil. Also ich finde, das klingt gut.
Ja.
So, und sobald du dann aber ein bisschen schneller wirst, klingt der einfach so, du sagst, na, nee, am besten wäre, wenn man gar nicht hören würde.
Ja, aber auch da sind wir wieder bei dem Punkt irgendwie, welches Auto klingt heutzutage halt noch gut, ne? Also ich finde dann immer, dann sind wir wieder bei diesem Punkt, was passt zu dem Auto? Und dann passt es halt, wenn es dezent, am besten so wenig wie möglich zu hören
ist. Ja, aber er war ja da, sage ich mal, der Sound, ne? Also ja, am besten wäre es einfach gar nicht, dann einfach komplett weggedämmt, ich weiß nicht, aber das hat mir einfach nicht gefallen.
Ja, also wie gesagt, ich finde es auch keinen schönen Sound, bin ich vollkommen bei dir, aber ich finde immerhin gut, dass man ihn möglichst, ja, sehr oder so gut es geht in den Hintergrund drängen kann, so, ne, dass man sagt, okay, mach einfach wenig Sound, bring mich gut und schnell voran, aber ohne irgendwie groß Aufsehen. Weil das zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal wieder die, ich weiß, es ist ein unterschiedliches Auto, aber es ist trotzdem halt die gleiche Klasse, wenn du das jetzt wieder mit dem M3 vergleichst, den kannst du halt übelst krawallig fahren, was ja aber, wie wir uns, glaube ich, auch einig sind, auch kein schöner Sound ist. Und selbst wenn du Klappen zumachst, ist der halt noch übel laut.
Ja, stimmt. Ja.
Immer noch voll laut. Und halt trotzdem nicht schön. Also irgendwie finde ich es dann besser, wenn du ihn halt so leise wie möglich hier fahren kannst. Okay, jetzt aber zum Getriebe.
Jupp.
Denn das Getriebe, hattest du ja schon gesagt, bei den technischen Daten, ist schon insofern besonders, als dass es halt noch eine Wandlerautomatik ist. Und Wandlerautomatiken hatten ja irgendwie so eine Zeit, wo sie total ins Hintertreffen geraten sind, wo plötzlich jeder eine Doppelkupplung haben wollte, weil alle gesagt haben, Doppelkupplung, die schalten so schnell und die sind mega und Wandelautomatik ist für Opas und so. Aber mittlerweile sind ja Wandler, oder nicht mittlerweile, schon seit Jahren, sind Wandelautomatiken eigentlich auf dem gleichen Stand, was die Schnelligkeit angeht, aber haben halt für meinen Geschmack ein deutlich höheres Komfortlevel.
Mhm. Die Spreizung ist deutlich besser.
Genau.
Ja, weil eine Doppelkupplung, das passt ja eigentlich gerade ganz gut, weil wir es ja gerade in der letzten Folge, in Folge 10 beim Ibiza halt relativ breit diskutiert haben, das Ganze, dass Doppelkupplung auch echt bei vielen Autos ganz schön nach hinten losgehen kann. Und das hast du bei Wandlern eigentlich fast nie. Die sind vielleicht eher dann, dass man sagt, ein bisschen träger und sowas, aber es fällt nie negativ auf, sondern dass du sagst, okay, ich kann es vielleicht jetzt nicht übel sportlich fahren. Aber bei dem, finde ich, ist die Spreizung einfach super gut. Also du hast nie irgendwie das Gefühl, dass du sagst, der ist mir zu langsam, der ist nicht wach, der ist nicht da so richtig, dass du sagst, ich bräuchte jetzt eine Doppelkupplung. Dafür hast du aber komplett diesen übelsten Komfort, wenn du in der Stadt rumgurkst.
Genau. Man muss halt natürlich noch einmal fairerweise sagen, dass jetzt zum Beispiel so eine Doppelkupplung natürlich einfach weniger Bauplatz benötigt. Mhm. Also deshalb ist sie oft in Kleinwagen halt das Mittel der Wahl. Aber in einem RS4 passt offensichtlich ja auch eine Wandlerautomatik. Und da bin ich vollkommen bei dir. Ich finde, diese Wandlerautomatik gerade zu diesem ja sportlich komfortablen Auto passt die perfekt. Und ich würde sogar so weit gehen, ich würde die auch in D lassen und gar nicht in S schalten, also nicht in Sport. Weil in D macht die einen super zuverlässigen Job. Und gerade weil das ja eben ein Turbomotor ist, mit ziemlich viel Drehmoment schon aus niedrigen Drehzahlen, hat man halt das Gefühl, man muss auch gar nicht irgendwie einen Kickdown machen. Selbst so aus dem Gang heraus ist die Elastizität so hoch oder so groß, dass man super angenehm schnell beschleunigt, aber ohne, dass man so dieses Gefühl hat, ich gebe ihm übelst auf den Kopf. Und dann ist es auch wieder schön mit dem Sound, weil dann hast du den nur so ganz dezent im Hintergrund, wenn du die Gänge gar nicht ausdrehst, dann ist es so, ja, man hört ihn, aber wirklich unaufdringlich.
Mhm.
Also da muss ich wirklich sagen, ich finde diese Abstimmung von Getriebe zu Motor wirklich richtig gut.
Ja, ist extrem gelungen.
So, und jetzt kommen wir zu meinem Modus, wie ich zum Beispiel RS1 konfiguriert habe. Und da, wir sind ja nun ein bisschen länger gefahren, nachdem ich alle durchprobiert hatte, also Komfort, Auto, Dynamic und dann auch die voreingestellten RS-Modi. Ich weiß gar nicht, ob die so eingestellt waren, wie Audi sie ausliefert. Keine Ahnung, oder ob da schon einer der Probefahrtkunden vorher was konfiguriert hat oder Philipp vielleicht auch. Aber ich bin dann reingegangen und habe mal so geguckt, wie ich es machen würde. Und den RS1-Modus habe ich folgendermaßen konfiguriert. Antrieb auf sportlich, Fahrwerk auf komfortabel. Da kann man auswählen, komfortabel, ausgewogen oder sportlich. Da war ich also auf dem komfortabelsten Level. Lenkung habe ich ausgewogen gemacht, nicht sportlich. Und Motorsound dezent. Und dann kann man noch das Quattro-Sport-Differential auswählen. Da muss man jetzt aber dazu sagen, wir sind zwar auch Kurven relativ zügig mal gefahren, aber A, waren wir auch noch auf Winterrädern unterwegs, das haben wir eingangs ja schon mal erwähnt, und B, also das ist jetzt auch kein Auto zum Kurvenräubern. Also habe ich das Quattro-Sport-Differential auf ausgewogen gelassen. Aber keine Ahnung, ob ich diesen Unterschied, wenn ich da was verändert hätte, ob ich das überhaupt rausgefahren hätte. Aber so diesen Motor auf sportlich, dazu das komfortable Fahrwerk, die Lenkung auf ausgewogen, das war für mich so, wie ich sagen würde, da habe ich 90% der Fälle mit diesem RS4 abgedeckt.
Also so, wie du quasi den gesamten Alltag bestreiten würdest, sei mir
genau. In diesem Modus. Mhm. Ja, also der Motor ist ein bisschen wacher, dadurch, dass er halt auf sportlich ist, aber das Fahrwerk habe ich jetzt ja schon lang und breit drüber gesprochen. Dazu halt diese ausgewogene Lenkung, die nicht zu sportlich für meinen Geschmack ist. Motorsound so dezent wie möglich. Ja, und wenn ich es dann doch mal ein bisschen sportlicher haben möchte, kann ich ja schnell im Getriebe einmal schnell den Hebel nach hinten, dann bist du in S, dann kannst du auch ein bisschen schneller nochmal beschleunigen. Aber so fand ich es eigentlich super.
Okay. Aber wo du gerade das mit den Kurvenräubern so gesagt hattest,
Was
sagst du denn so grundsätzlich, wenn du sagst, du willst hier mal so ein bisschen sportlicher bewegen?
Ja, wie gesagt, also es ist schwierig, das jetzt nach so einer etwas kürzeren Fahrt im Sinne von kürzer, dass wir jetzt nicht irgendwie wirklich eine Landstraßen- oder Passstraßentour gefahren sind. Ich finde, auf den schnellen Kurven, die wir gefahren sind, wir sind ein bisschen Landstraße, auch mal so schnellere Passagen gefahren, hat mir das Auto ein super Feedback gegeben im Sinne von, dass es sehr sicher und sehr gut abgestimmt sich angefühlt hat. Also du hattest immer das Gefühl, ich weiß exakt, was das Auto macht. Das ist irgendwie ohne Überraschung. Ne? Du kannst immer reinlatschen, du hast immer Traktion. Die Lenkung hat mir ein super Feedback gegeben. Also ich finde, das Auto ist halt unspektakulär schnell. Aber es hat nicht so dieses, dass du denkst, okay, das ist jetzt ein enormer Spaß damit, irgendwie um die Kurven zu heizen. So, dafür ist das Auto, finde ich, meiner Meinung nach nicht gebaut. Du kannst super schnell damit fahren, aber es fühlt sich vielleicht gar nicht so schnell an, wie es eigentlich ist.
Okay, ja. Also ich muss sagen, bei mir war es so, als die erste Kurvenkombination kam, kam bei mir halt absolute Ernüchterung auf. Weil ich finde, durch diese Lenkung war es so, dass ich dachte, ich habe direkt ein gutes Feeling. Der Motor spielt gut mit, das Getriebe, alles, dass du denkst, okay, ich denke mal, so eine Kurvenkombination wird auch Spaß machen. Klar, dass du jetzt nicht da irgendwie im Drift durchgehst oder was auch immer, war mir auch bewusst. Aber ich fand es super langweilig irgendwie. Also halt überhaupt, das ist gar kein Erlebnis. Es war einfach, weißt du, der ist da so rumgefahren, ja, fertig. Du hast auch das Gefühl, als wenn du jetzt nicht übelst an die Grenze gehen kannst, was natürlich auch klar ist mit dem Winterreifen, muss man auch dazu sagen. Aber man hat auch vom Feeling vom Auto einfach gemerkt, so, der will das gar nicht. Der hat keinen Bock auf irgendwelche Kurven oder sonst irgendwas. Und das ist halt überhaupt nicht nach meinem Geschmack.
Findest du, dass der keinen Bock hatte? Ich finde schon, dass man, also wie gesagt, nicht Bock.
Nicht vom Motor und Getriebe her, also ich meine wirklich vom Fahrwerk her an sich.
Ja, aber nicht Bock im Sinne von, also das ist ja immer die Frage, wie man Bock auslegt. So, ne? Also Bock halt im Sinne von, okay, ich mache jetzt hier übelst was Aufsehenerregendes. Das natürlich auf gar keinen Fall. Aber ich finde, dieses, was ich gesagt habe, dass er dir ja ein super, also so ein Urvertrauen in die Kurve einfach gibt. So, ich finde, du hast ein sehr gutes Gefühl dafür gehabt, ob du nah am Limit bist oder nicht. Das Limit waren in dem Fall ganz sicher die Reifen, ganz klar. Aber du konntest so, also es war nichts Überraschendes. Oder das Auto hat dich immer genau darüber informiert, pass auf, jetzt fange ich an, irgendwie zu rutschen oder so. Und dadurch finde ich, es ist halt, ja, es ist unspektakulär, aber doch schnell.
Ja, schon. Ich finde trotzdem, dass es für mich sich angefühlt hat, als wenn man ein eher höherklassigeres Auto, so also ein komfortables Auto, also eher vielleicht wie ein A6 oder sowas, dazu zwingen würde, was Sportliches zu machen. Mhm. Also es ist halt so, jeder kann damit irgendwie zügiger fahren, aber es ist relativ schnell, dass der Grenzbereich kommt und der Wagen sagt, okay, das reicht jetzt aber auch. Weiß nicht, ich fand es nicht unterhaltsam. Also es war so, ja, okay. Man hat ein paar Kurvenkombinationen gefahren, gesagt, okay, reicht auch irgendwie.
Aber das ist auch ganz grundsätzlich ja die Audi-Auslegung. Ja, ne? Also klar. Das ist natürlich, fandest du, dass der RS3 da irgendwie anders war?
Ich glaube, weil er halt einfach nochmal einen Ticken leichter und so ein bisschen kompakter war, hat man schon ein bisschen mehr Bewegung im Auto gespürt und dadurch auch mehr gemerkt, dass man gerade zügiger fährt. Und weil er wahrscheinlich auch etwas weniger gedämpft war und so weiter, also dass man ein bisschen mehr daran teilgehabt hat. Klar, grundsätzlich von der Philosophie ist logisch, ich bin nun mal halt ein BMW-Fan, dass jetzt Audi da nicht 100% so das abdeckt, was ich jetzt mir vom schnellen Fahren vorstelle, ist auch vollkommen klar, ist mir auch bewusst. Aber ich dachte ehrlich gesagt, dass die, weil es der RS4 ist ja noch eine Mittelklasse, ist ja noch ein bisschen kompakter, sag ich mal. Der Wagen fühlt sich ja nicht groß an. Also wenn du drin sitzt, finde ich, fühlt er sich relativ kompakt und handlich an. Und auch gerade durch diese super gute Lenkung, finde ich, fühlt er sich einfach handlicher an, als ich es erst erwartet hätte. Und dadurch, ich glaube, dadurch war es so, dass ich dann irgendwie so eine größere Ernüchterung hatte, als ich es vielleicht gedacht habe. Weil ich bin vorher an den Wagen rangegangen, habe gedacht, ja, er ist hier, mal gucken. Wird wahrscheinlich einfach komfortabel, entspannt, blablabla sein. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, die Lenkung ist geil, der ist doch relativ handlich. Und ich war erstmal richtig angetan. Ich habe gedacht, Mensch, das gefällt mir doch deutlich besser, als ich dachte. Und dann auf einmal war das diese Kurvenkombi und ich habe gedacht, das war jetzt echt, das war nix.
Ja, also.
Es ist, wie gesagt, es ist persönlicher Geschmack jetzt in dem Fall auf jeden Fall. Es ist, ich kann jetzt nicht sagen, der Wagen hat das scheiße gemacht oder sowas, aber für mich, der Wagen hat mir vorher mehr suggeriert, als er dann im Endeffekt vielleicht irgendwie in Kurvenkombination konnte.
Mhm. Also ja, klar, du bist aber, muss man da, hast du ja selber gerade gesagt, du bist halt ein Extrem, weil natürlich, glaube ich, der Zielkunde von so einem RS4, der möchte zügig fahren, aber wahrscheinlich unauffällig dabei bleiben. Und der wird wahrscheinlich selten auf die Landstraße gehen. Mhm. So, der wird halt Autobahn zügig fahren, so. Umgekehrt gefragt, bist du mal ein Kombi gefahren, wo dir das anders ging? Wäre jetzt eine interessante Frage.
Ja, ich bin ja mal C63 gefahren, den 205er T-Modell. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand den unterhaltsamer. Ich sage nicht, dass er besser war, aber unterhaltsamer zu fahren, auf jeden Fall.
Okay, ja.
Der fühlt sich ein bisschen biestiger an. Klar, weil er natürlich auch einen größeren Motor hat und so weiter, aber ich finde, der fühlt sich ein bisschen involvierender an.
Ja, der fühlt sich halt instabil an. Ja. Und wenn er kein Sperrdifferenzial hat, fährt er richtig scheiße. Ja. Das muss man halt sagen. Er hat einfach keine Traktion und fährt halt einfach wie auf Eiern so.
Ja, okay, wie auf Eier, das ist ein bisschen übertrieben, aber keine Traktion ist ja schon mal gut.
Ja, weil, also gerade für ein Kombi, weil das ist jetzt so die Frage, weil ich gehe so alle Kombis durch, die ich so gefahren bin, egal ob Alpina, RS6, die fahren halt alle eher in diese Richtung abgestimmt.
Aber ja, der so, M3 ne? Touring, den sind wir beide, glaube ich, den bist du auch noch nicht gefahren, oder? Nee. Aber der wird sich ja nicht groß anders fahren als die Limo, gehe ich von aus.
Wahrscheinlich nicht,
ne? Ja, und der wird ja schon mal wieder komplett anders sein.
Ja, aber der hat halt keine Spreizung, ne?
Nö, das ist immer
halt,
so, ja.
Genau, und das ist halt, damit sind wir eigentlich, können wir gut überleiten zum Fazit.
Ja, okay.
Fazit.
Ich fange mal an, weil ich jetzt ja auch gerade zuletzt dran war. Ich muss nämlich sagen, ich zum Beispiel hatte eine relativ niedrige Erwartung an den RS4. Ich habe halt gedacht, der wird sich wahrscheinlich so fahren wie ein RS6 in langsam. Und RS6 bin ich relativ viel gefahren. Es ist ein super geniales Auto, aber beim RS6 habe ich so das Gefühl, das Auto ist halt wirklich viel zu schwer. Damit kannst du wirklich einfach nur geradeaus fahren. Da fährt zum Beispiel ein Alpina B5 viel besser um Kurven, meiner Meinung nach. So, also RS6, da hatte ich so ein bisschen diese Ernüchterung, die du jetzt vielleicht beim RS4 hattest. Dadurch, dass ich den RS6 relativ viel gefahren bin, muss ich sagen, im direkten Vergleich fühlt sich der RS4 deutlich agiler und leichtfüßiger an. Der wiegt aber auch 350 Kilo weniger. Und das spürst du halt extrem. Und dadurch, muss ich sagen, hat mich der RS4 sehr positiv überrascht. Weil diese Spreizung so groß ist wie bei kaum einem anderen, finde ich. Also gerade das Komfortable, das macht der RS4 wirklich. Also da ist er für mich mit der beste sportliche Kombi, den ich je gefahren bin. Also Alpina B3 ist da auch ganz weit vorne. Die können das auch richtig gut mit dem Komfort-Plus-Modus. Da würde ich wirklich sagen, ist das ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Müsste ich beide mal direkt im Vergleich fahren. Aber ist wirklich deutlich ein anderes Level als jetzt ein M3, auch wenn ich den Touring noch nicht gefahren bin. Aber M3 Competition bin ich relativ häufig gefahren. Also gehe ich davon aus, dass der Touring ähnlich abgestimmt sein wird. Und da muss ich sagen, also Komfort-Level ist der RS4 wirklich richtig gut. Sportliches Level würde ich jetzt, wenn das eine Skala weiterhin wäre, würde ich ihm so 8 von 10 geben. Weil ich aber auch weiß, wie halt beispielsweise so ein RS6 fährt. Und da ist dieser RS4 einfach besser, also agiler zumindest. Und ich muss dazu sagen, es gibt für mich kaum einen wirklichen negativen Punkt am RS4. Es ist ein super Reiseauto in meinen Augen, also auf Wunsch total komfortabel, ruhig, zurückhaltend und kann trotzdem sehr schnell sein. Und gemessen an dem, was man von so einem RS4, finde ich, erwarten kann, finde ich es umgekehrt auch involvierend zu fahren, weil ich glaube, dieser Punkt, dass man eigentlich schneller fährt, als man das vielleicht, als das Auto vielleicht suggeriert, eigentlich auch cool ist, weil in vielen Autos denkt man ja, okay, man ist jetzt super schnell, weil sich das so schnell anfühlt, aber vielleicht ist man gar nicht so schnell. Und hier ist es eher umgekehrt. Du bist relativ schnell und es fühlt sich alles homogen und entspannt an. Natürlich muss man sagen, M3 Touring ist wahrscheinlich das deutlich sportlichere Auto. Schneller, lauter, wahrscheinlich auch agiler, aber er kann halt die Spreizung nicht so gut. Er ist halt nur sportlich, laut, agil. Und deshalb muss ich sagen, ist so, wenn man jetzt, und das ist ja wahrscheinlich das, was die meisten von einem Power-Kombi sich erwarten, ist ja die Ein-Auto-Lösung. So, du hast ein Auto, mit dem kann ich alles machen, unauffällig in der Stadt unterwegs sein, in Urlaub fahren, aber ich kann auch relativ zügig damit fahren. Und da ist der RS4, finde ich, nah dran am richtig, richtig guten Power-Kombi.
Also ich muss auch sagen, ich hatte den RS4 nie so richtig auf dem Zettel. Meistens hat man ja wirklich an den großen Bruder gedacht, an den RS6. Den hat jeder irgendwie so direkt vor Augen, wenn man sagt Powerkombi.
Bist du den mal gefahren?
Nee.
Okay.
Ja, also ganz kurz, aber das zählt nicht wirklich als fahren, würde ich jetzt sagen. Und den haben ja die meisten so direkt vor Augen. Wie gesagt, RS4 hatte ich halt gar nicht auf dem Zettel. Und ich finde, wenn man ihn jetzt so direkt daneben stellt, sieht der halt so ein bisschen dezenter aus. Ja, ist ein bisschen entspannterer Auftritt, sage ich mal, als vielleicht so ein RS6, weil der auch schon sehr laut ist, sage ich mal, weil dadurch, dass er so extrem breit gebaut ist und so weiter. Und ich glaube, das spricht auch viele Leute erstmal an und mich auch. Ich finde es halt wirklich, ich finde den optisch sehr, sehr gelungen. Dann hat mir richtig gut gefallen, dass er ziemlich handlich wirkt. Also ist einfach von den Abmessungen halt toll, trotzdem hast du ein gutes Innenraumgefühl. Ist natürlich erstmal nochmal ein Stück günstiger als so ein RS6. Und das Gesamtpaket hat mir dann erstmal echt richtig gut gefallen. Also Motor passt, Optik passt, wirkt, wie gesagt, erstmal sehr handlich, langstreckentauglich ist er auch. Also erstmal war ich richtig angetan. Und da habe ich dann auch gedacht, vielleicht könnte das diese Ein-Auto-Lösung sein, genau die du gerade angesprochen hattest, weil ich schon seit Ewigkeiten gesagt habe, was würde man sich holen, wenn man wirklich nur ein einziges Auto hat? Und da habe ich erst gesagt, Mensch, der ist ja doch irgendwie, kommt ja doch deutlich höher so in meiner Gunst, als ich jetzt dachte. Aber ich finde halt wirklich nicht, dass du Spaß haben kannst mit dem Wagen. Er ist super schnell, kommst schnell von A nach B, wie auch immer, du kannst damit schnell fahren, aber Spaß haben finde ich halt nicht. Und das fand ich halt ein bisschen schade, weil ich echt wirklich erstmal, ich war immer begeistert. Ich bin angeguckt, gedacht, geil, gefahren, erstmal gedacht, Mensch, okay, Autobahn richtig gut und so weiter. Und dann kamen diese Kurven kommen, ich habe gedacht, okay, wirklich zum Spaß haben ist es nichts. Dafür ist er wahrscheinlich auch nicht ausgelegt, hast du ja schon gesagt, will ich auch gar nichts gegen sagen, aber für meinen persönlichen Geschmack ist es dann trotzdem immer noch nicht diese Ein-Auto-Lösung.
Ja, aber da ist halt die Frage, ob es die Ein-Auto-Lösung gibt, ne?
Ja, das ist die Frage, weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
B5, Alpina B5 oder B5 GT bin ich auch schon, also gibt GT noch nicht, aber B5 bin ich relativ viel gefahren, auch auf dem Bilsterberg. fand ich zum Beispiel auch sehr gut so. Aber ich glaube, auch das wäre dir halt nicht sportlich genug. Weil, ja, es ist halt schwierig, ein Auto zu kriegen, wo du sagst, da kann ich die Familie einladen. Das ist komfortabel, das hat einen hohen Komfort, aber ich kann auch quer damit durch die Kurve fahren und es hat einen Sound wie sonst was. Also dann vielleicht noch am ehesten M5 E61.
Ja.
So. Aber ich glaube, auch der würde dir zum Beispiel wieder in den Kurven zu schwer sein. Das Ding ist halt ultra kopflastig. So, ist ja einfach nur mega viel Leistung.
Mhm.
Es ist ja, eigentlich willst du ja quasi ein Auto, was so fährt wie ein RS6 auf der Langstrecke oder ein B5 oder so, aber in der Kurve wie ein GT3 RS.
Ja, okay. So. So eine Spreize muss jetzt nicht sein. Aber ja, also im Prinzip, wie gesagt, das, was ich, wo ich gedacht habe, das wäre die Ein-Auto-Lösung, wäre vielleicht in so eine Richtung. Und die gibt's halt nicht. Wie gesagt, also es gibt ja auch nicht von einem anderen Hersteller sowas. Also, das macht den Wagen jetzt ja nicht schlechter. Aber ich habe erst gedacht, Mensch, vielleicht ist das diese Lösung, die man nie auf dem Zettel hatte.
Ja.
Dass ich gedacht habe, okay, krass, weil ich doch viel mehr begeistert war, als ich erstmal vermutet hätte. Weil ich echt alles richtig gut fand. So. Und das, obwohl ich nicht so der riesen Audi-Fan bin, war ich erstmal richtig angetan. Aber wie gesagt, dieser sportliche Aspekt, und das macht den Wagen ja jetzt ja nicht schlecht, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber es war trotzdem dann für mich, dass ich in dem Moment gedacht habe, okay, auch da habe ich wieder nicht die Ein-Auto-Lösung gefunden.
Ja, also ich glaube tatsächlich, diese perfekte Ein-Auto-Lösung gibt es weder für dich noch für mich. Aber ich muss echt sagen, dass der RS4 für mich sehr, sehr nah dran ist an dieser Ein-Auto-Lösung. Und ich wirklich, also ich würde ihn tatsächlich einem M3 Touring vorziehen. Also aus meiner Sicht, wenn das jetzt wirklich so das eine Auto wäre, was in meiner Garage steht. Es wäre ein wirklich enges Rennen zwischen dem Alpina B3 und dem RS4. So. Und wahrscheinlich würde ich mich am Ende für den Alpina entscheiden. Einfach weil ich finde, dass halt dieser Alpina noch mal diesen Funken Exklusivität hat, den halt der Audi nicht hat. So, ein Alpina ist halt ein Alpina. So. Aber, und da kommt halt
aber wieder, war der denn in den Kurven involvierender als der RS4?
Er hat halt, ich bin den RS4 jetzt nicht auf der Rennstrecke gefahren. Von daher ist das halt, der Vergleich hinkt. Auf der Landstraße, finde ich, kannst du ja mit so einem Auto, was irgendwie 450 oder 500 PS hat, eh nie ans Limit gehen. So, ne? Das heißt, du bist halt zügig unterwegs. Und da würde ich jetzt sagen, waren sie auf einem Level. Auf der Rennstrecke hat der B3 tatsächlich viel Spaß gemacht. Mehr, als ich gedacht habe. So, weil da hätte ich jetzt auch gedacht, der fährt so in Richtung RS4, wie er jetzt auf der Landstraße gefahren ist. Aber klar, es ist kein Auto, mit dem du irgendwie mit Rauchschwaden aus der Kurve rausfährst. Das ist halt einfach, ich glaube, das Auto gibt's halt nicht. Es ist für mich wirklich sehr, sehr eng. Aber wahrscheinlich wäre ich beim B3. Wobei man jetzt sagen muss, dass halt der RS4, finde ich, gerade als Gebrauchtwagen wirklich ein interessantes Angebot ist. Wenn du überlegst, für 50.000 Euro kriegst du da halt ein echt gutes, rundes Paket. Und da kommt halt ein RS6, den gibt es halt nicht mal ansatzweise für den Preis. So, ne? Und auch ein Alpina, die aktuelle Generation, gibt es da auch nicht für. So, und der RS4 halt schon. Und wenn du das dir anguckst, ist das schon, finde ich, verdammt gut, was man da bekommt. Neupreis brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist jenseits von Gut und Böse.
Ja, gut. Dann lassen wir das mal so stehen. Aber kommt die abschließende Frage dann nochmal. Hattest du Fahrspaß?
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich mehr, als ich gedacht habe beim RS4. Tatsächlich ein Auto, was mich sehr positiv überrascht hat. Und du?
Ich würde ja sagen. Wie gesagt, hat mir besser gefallen, als ich gedacht hätte. Aber es hat ein bisschen was gefehlt für ein eindeutiges Ja. Lass es einfach mal so stehen.
Okay, ja. Gucken wir mal, ob wir in diesem Podcast, in wie vielen Folgen auch immer, irgendwann mal einen Audi finden, der dich überzeugt. Ich glaube, bei dir ist ja schon die Grundhaltung einfach.
Ach, das war Quatsch. Ich habe da jetzt eigentlich nichts Schlechtes über den Wagen gesagt. Ich sage einfach nur, dass es eigentlich am Ende des Tages halt trotzdem wieder nicht meine Lösung ist. Und das ist wahrscheinlich das, was, warum Audi und ich halt vielleicht einfach nie komplett warm werden. Nicht, weil ich rangedacht habe, wer fährt ein Audi, sondern ich...
Nee, du gesagt, gehst ran und sagst, das ist kein BMW.
Genau, ja. Genauso, noch schlimmer. Nein, aber ich bin ja komplett entspannt da rangegangen, hatte keine Meinung zu dem Wagen und meine Meinung grundsätzlich ist ja deutlich positiver, als sie vielleicht vorher war.
Ja.
Ich verstehe jeden, der sich das Auto holt. Also ich finde ihn cool. Aber es ist halt einfach nicht die Lösung für mich. So, es entspricht nicht komplett meinem Geschmack. Aber das macht den Wagen ja nicht schlecht. Deswegen,
aber gesagt, da haben wir Audi auch gerade ja geklärt, für deinen Geschmack gibt es keine Lösung, ne?
Nee, keine Ein-Auto-Lösung scheinbar. Deswegen muss man halt dann auf zwei umswitchen und dann geht's.
Okay, also ein gedehntes Jahr beim Fahrspaß.
Genau.
Okay, wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir hier irgendwie in 500 Folgen es schaffen, dass wir mal ein Audi finden, wo Luca sagt, yo, ich hatte Spaß.
Schauen wir mal.
So einen schönen A2 oder so?
Das könnte sein, ja.
Vielleicht, ne?
Ja, gut, ja.
Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Also, das war die Folge zum Audi RS4 mit grundsätzlich viel Übereinstimmung, aber im Fazit dann tatsächlich doch vielleicht einer kleinen Überraschung. Da waren wir uns mal nicht so einig. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und weil ich diese Folge noch gar nicht erwähnt habe, mache ich es jetzt einmal ganz am Ende. Wenn ihr uns schreiben wollt, egal was, irgendwie zu dieser Folge Feedback geben wollt, uns eure Autos anbieten wollt, falls ihr mal eine Folge zu eurem Auto machen sollen, könnt ihr das alles gerne machen per Mail. Achtung, Fahrspaß, zusammengeschrieben, @gmail.com ist die Adresse. Oder natürlich auch gerne bei Instagram, @AchtungFahrspaß, hinten Doppel-S. Da erreicht ihr uns und da versuchen wir auch immer bestmöglich und schnellstmöglich vor allem zu antworten. Das war jetzt noch einmal ganz am Ende kurze Eigenwerbung und damit bin ich raus für diese Folge und sage bis in 2 Wochen. Macht's gut.
Ciao.